Herzlich willkommen zur 581. Ausgabe des Sneak Poddes. Ich fange nochmal von vorne an. Herzlich willkommen zur 581. Ausgabe des Sneak Pods. Wir sind in Uganda unterwegs und müssen dort leider gleich eine Geiselbefreiung beiwohnen. Vorher besprechen wir noch für euch den Film 7 Tage von Entebbe. Mit mir hier als den Kommandosoldaten, das ist Robert Krüger.
Hände hoch und auf den Boden. Nee, das geht nicht. Egal. Der Diktator Idi Amin wäre dann gespielt von Stefan Giesbeck. Aus Uganda. Howdy.
Howdy.
Howdy, Servus.
Servus, Gude. Ja.
Nein.
Ich habe doch gerade schon wieder irgendwelche Artikel falsch verwendet. Jetzt habe ich sogar selber gemerkt. Du hättest mir das nicht sagen dürfen.
Ich werde das. Nee, what has been seen can't be unseen. Also, das gilt jetzt im übertragenen Sinne auch für das, dass ich dir das gesagt habe.
Ja. Das war doch Absicht wieder.
Also, 7 Tage in Entebbe. So heißt das so? Ich habe das gerade verscrollt. 7 Tage von Entebbe. Stefan, worum ging's?
In diesem Film geht es um eine wahre Begebenheit, und zwar um die Entführung einer Air France-Maschine in 1976 auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris und von palästinensischen und deutschen Terroristen nach Entebbe, also sie sind dann noch irgendwo zwischengelagert. Oh Gott, echt. Das wird ja eine super Sendung heute Abend. Sind noch zwischengelandet und am Schluss landen sie dann eben in Uganda, in Entebbe. Ich dachte ja, als erstes sei in Holland Entebbe irgendwie. Klang das für mich
so. Klingt so, ne? Das könnte auch Holland sein.
Ja. Gut, vielleicht war es mal. Gut, kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Jedenfalls sehen wir, genau, ich fange noch von vorne an. Ich habe mich irgendwie selber verwirrt. Wir sehen zum einen die Entführung und wie sie dann zu dem Flugplatz kommen und dort die Geiseln langsam aus dem Flugzeug raus und die halten sich dann auch eine ganze Zeit lang in dem Terminal am Flughafen auf. Dann sehen wir gleichzeitig das israelische Parlament, oder nicht Parlament, sondern Kabinett, die halt nach und nach oder die erfahren, was passiert ist, unter anderem eben Shimon Peres und Yitzhak Rabin, also schon Leute, also jedenfalls ich kenne die auch als, oder wir, die haben ja auch zu unserer Zeit noch aktiv die israelische Politik zumindest teilweise mit beeinflusst. Also was die machen, und dann sieht man noch im Speziellen ein Paar, wo sie eine Balletttänzerin ist und er bei den Spezialkräften ist in Israel, der dann eben einberufen wird zum Trainieren und dann auch zum Zugriff auf die entsprechende Situation in Uganda, um dort die israelischen Geiseln zu befreien. Ist ein amerikanisch-englischer, also großbritannischer Film. Regie hat José Badia, den ich jetzt nicht kenne. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nö.
Die Hauptrollen sind von Rosamunde Pike und Daniel Brühl gespielt.
Der macht echt Karriere jetzt, ne?
Ja. Ich sehe jetzt erst, dass es eine Britin ist. Die spricht so ein tolles Deutsch. Ich hab ihn in OV geschaut, aber wenn die beiden, also die beiden spielen die beiden deutschen Terroristen, wenn die beiden untereinander sprechen, dann sprechen die halt Deutsch.
Ah, okay.
Und auch eben so Kleinigkeiten, das ist mir auch so aufgefallen, er heißt Wilfried Böse, also die Rolle, und sie sagt dann halt nicht irgendwas Zerbrochenes, sondern sie sagt Böse und dann redet sie aber Englisch weiter. Also sie verwendet so wie wenn wir beide das machen würden, also wenn wir beide Englisch reden, dann benutzen wir ja deutsche Eigennamen schon Deutsch und nicht irgendwie eingeenglischt.
Ja, ich weiß dann immer nicht, wie ich das machen soll. Aber ja, wahrscheinlich würde ich das so tun.
Ja. Und also das sind so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich richtig gut fand. Der Film ist sehr ruhig, also es ist jetzt kein irgendwie Actionfilm und groß freischießen, irgendwie die erzähle ich jetzt, wie es ausgeht, weil es irgendwie eine bekannte, ich erzähle jetzt nicht, wie es ausgeht. Es wird jedenfalls irgendwann auch geschossen und gekämpft und das ist auch, was heißt auch, das ist sehr ruhig dargestellt, sehr klar, es ist toll montiert mit der Balletttänzerin, die wir immer wieder mal sehen, die da gleichzeitig ein Stück aufführt. Es hat dadurch auch, wenn man genau weiß, wie es ausgeht, eine unglaubliche Spannung erzeugt. Also man hat die Angreifer, man sieht die Verteidiger, man sieht das Kabinett, das in diesem, ich nenne es mal War Room ist, aber natürlich keine Satellitenverbindung oder sonst irgendwas hat. Die saßen halt da und haben gewartet, bis irgendein Flugzeug funkt, jo, wir haben es geschafft oder alle tot oder keine Ahnung oder gar nicht funkt. Gleichzeitig noch diese Ballettaufführung, die halt dann auch so kurz bevor es geht los, beziehungsweise die dann anfängt und dann gemeinsam überladen, also zusammengeschnitten ist. Total geil. Aber mit einer ungeheuren Ruhe. Also das ist das, was mich an dem Film, dem kompletten Film am meisten begeistert hat. Diese Ruhe, wie sie den Schlusskampf inszeniert haben. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon ein oder zweimal im Sneakpot über diesen, ich glaube, der heißt Das Todesspiel, über die Befreiung der Landshut. Gibt es auch, ist ja gleiche Zeit, also ja, früher, gibt es auch so einen Semi-Dokumentarfilm, weiß nicht, ob du den kennst, so ein Zweiteiler-Fernsehfilm deutsch.
Ja, ich glaube, da mal was gesehen zu haben, aber meine Erinnerungen sind spotty an der Stelle.
Deutsche Produktion, auch sehr solide gemacht, sehr spannend und auch da ist die Befreiung am Schluss, die stürmen ja die Landshut. Also daran ist noch viel weniger Action. Die gehen halt rein, erschießen die sechs? Wir haben gar nicht alle erschossen, der eine hat auch überlebt. Jedenfalls erschießen die Geiselnehmer und dann holen sie die Geiseln raus. Und wie das ruhig dargestellt, also das ist mein absolutes Highlight an Geiselbefreiung, wie man es machen kann, wenn man eben nicht ein großes Actiongeballer machen muss.
Mhm.
Ja. Aber jetzt zurück zu dem Film 7 Tage in Entebbe. Er ist übrigens in Entebbe, habe ich jetzt gesehen. Ja, wir sind ja wieder Profis und richtig gut vorbereitet. Was wir sonst haben, ist eben ein klassischer Politthriller. Eben ganz viel die Situation im Kabinett, wie sie miteinander verhandeln, was sie machen. Die Militärs, die sagen, ja, wir schlagen sofort zu und schmeißen ganz viel Bomben drauf, also ein bisschen übertrieben. Und dann die Gemäßigten, wir müssen eben verhandeln. Irgendwann müssen wir mit den Palästinensern verhandeln. Gerade 67 war das ja, nee, 76 waren das ja dann doch noch etwas andere Zeiten.
Wie ist denn das zeitlich gestreckt? Also ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen die Wikipedia-Artikel von dieser realen Begebenheit überflogen und die sind ja am Ende Juni, Ende Juni sind die entführt worden.
Mhm.
Und am 4. Juli war dann die Befreiung.
Mhm.
Das heißt, es sind ja mehrere Tage. Wie ist das dargestellt?
Mit Einblendung. Day one. Und dann,
ach so, okay,
geht's los. Ja.
Also es wird einem schon klar, dass die da eine mittlere Ewigkeit da drin sind.
Ja. Wobei das, also diese langen Wartezeiten und so, die, also gerade in so einer Geiselsituation muss ja unerträglich sein. Das wird nicht so dargestellt, weil der Fokus dann mehr auf den Geiselnehmern liegt, wie die damit umgehen, was sie machen, was sie tun. Es gibt eben in der Realität war es wohl so, dass der deutsche Terrorist die Juden von den Nicht-Juden oder israelische Staatsbürger ist ja dann synonym meistens, auseinandersortiert hat. Und das eben auch für die Weltgemeinschaft so dieses ganz krasse Erinnerung an die Nazi-Zeit, an die KZs, weißt du, wenn der Deutsche dann Juden aussortiert und die anderen eben freilässt.
Ja, und, krass.
Ja. Und er möchte eben, also der Terrorist möchte eben kein Nazi sein, weil er ein linker Terrorist ist. Also, ist ja schon krass.
Und dann die Anschlussfrage, so wie du es eben geschildert hast, macht das Spaß, das zu gucken? Weil ich meine, wie du eben schon dargelegt hast, ist das alles eigentlich heftiger Stoff?
Genau, es ist heftiger Stoff. Es macht insofern Spaß, als dass es ein spannender Politthriller ist. Es ist natürlich auch ein Entführungsdrama in den Szenen. Ich würde sagen, es ist ungefähr 50-50 aufgeteilt zwischen quasi drinnen und draußen. Wobei drinnen dann auch einiges, also drinnen in dieser Geiselsituation, in diesem Terminal, im Flugzeug, dazwischen, wie auch immer, enthält auch einiges an Rückblenden, enthält ein bisschen Geschichte drumherum. Wie kam es denn dazu, wie war denn die Planung und so, aber sehr reduziert. Also man kriegt schon einen spannenden Film, aber natürlich ist in Summe diese Situation sehr unerfreulich. Ich hatte jetzt die letzten Wochen gesagt, dass es mir nicht so viel Spaß macht, so gerade auch solche Sachen anzugucken, aber irgendwie hat mich es hier gefangen. Ich bin vor ein paar Wochen mal auf den Wikipedia-Artikel von dem von dieser Entführung gestolpert. Ich glaube,
geraten.
Ja, irgendwie ein Podcast, der über irgendein anderes Ereignis gesprochen hat. Und dann ist es so, kriegst du drei Klicks weiter und dann bist du da und dann denkst du, ach, nie von gehört. Und dann siehst du, ach, guck mal, da gibt es einen Film. Ach, guck mal, den kannst du auf Netflix kostenlos gucken. Ah ja, gut, dann guckst du den mal. Machst du mal nicht zufällig irgendeinen Film an, sondern suchst dir mal einen aus direkt. Und so bin ich da gelandet. Er hat einen cool, in Anführungsstrichen, doch irgendwie schon diesen 70er-Jahre-Look. Weißt du, alle Farben so ein bisschen entsättigt.
Ja, sieht alles so ein bisschen aus wie mit einer alten Videokamera gemacht.
Genau. Die Kleidung und die Frisuren und die Bärte der Männer und die Brillen und alles scheußlich. Aber sehr passend.
Er ist halt nicht Nice Guys 70er, ist halt Real 70er.
Ja, genau. Und gerade die israelischen Politiker. Mann, ja.
Jetzt sind ja Politiker generell nicht so dafür bekannt, dass sie jetzt so die Stilikonen sind.
Ja.
Weiß nicht, ob das in Israel anders ist. Ich vermute, das verhält sich da ähnlich wie bei uns. Ja.
Überall, also das finde ich halt so Sachen fallen einem jetzt erst auf, wo halt nirgendwo mehr geraucht wird. Dauernd wird geraucht und so. Ja, klar, war so. Und ja, was eben ein bisschen fehlte für mein Gefühl, war die Belastung für die Geiseln. Also, was es dann natürlich wieder angenehmer zu schauen macht.
Das wollte ich vorhin fragen, habe ich dann doch nicht getan. Ich wollte wissen, ob das so auf die Tränendrüse drückt, so mit Einzelschicksalen und die Mutter wird von dem Kind getrennt und keine Ahnung und solche Sachen, was ja so Flugzeugentführungsfilme immer machen.
Ja.
Aber das scheint dann nicht so.
Es gibt auch solche Situationen, aber nur sehr, sehr kurz.
Okay.
Also, kein großes Drama. Von daher auch
Ich finde das, also ich habe
schwierig, dann weiter zu reden.
Ja, klar. Ich habe diesen Wikipedia-Artikel so ein bisschen quer gelesen, so jetzt im Vorfeld und gerade eben noch so ein bisschen. Das gibt ja alles genug Drama her, da ist ja so viel, also wenn man das so liest, da denkt man sich ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, also da muss man wahrscheinlich nicht noch künstlich was dazu drehen. Nee. Da hat man schon genug Vorlage.
Ja.
Ja, also, Punkte?
Doch, ich glaube, ich gebe 7,5, 7 Punkte.
Krass,
also, cool. Wenn man dieses Thema sich in der Art, wie ich das jetzt angedroht habe, erzählen lassen möchte und das aushält, kann man das wirklich gucken und bekommt einen echt spannenden Film. Daniel Brühl ist auch gut. Ich habe früher, glaube ich, schon in der einen oder anderen Sneakpot-Ausgabe mal heftig über ihn gelästert. Hier gut, vernünftig. Er spricht gerade, also mir geht's, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, gerade wenn ich Deutsche Englisch reden höre, dann schäme ich mich immer doppelt. Wenn ich in
Italiener manchmal Englisch, muss man das, ja.
Englisch reden höre, macht mir das überhaupt nichts und das ist vielleicht, kann vielleicht sogar Englisch, schlechteres Englisch sein, aber er spricht ein total vernünftiges Englisch, wo man deutlich den deutschen Akzent hört, was man auch soll. Sie auch, obwohl sie Britin ist, haben sie ihr schön
reingeschoben. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt.
Ja.
Sie ist die Tochter von zwei Opernsängerinnen und die hatten Engagements in ganz Europa, weshalb sie ihre Kindheit kreuz und quer durch Europa verbracht hat. Vielleicht kommt das daher, dass sie das ein bisschen kann.
Ah.
Also ich konnte jetzt nichts finden, wo sie in Deutschland gelebt haben soll oder so, aber das steht sowohl in ihrem deutschen als auch in ihrem englischen Wikipedia-Artikel. Da muss also was dran sein.
Okay.
Und das würde ich jetzt einfach mal so als Begründung daher behaupten.
Hm. Ihre erste Filmrolle war Bond Girl?
Ja.
Alter Schwede, das mal ein Einstieg.
Das, ja, weiß nicht, ob das der allererste war, zumindest der erste Nennenswerte, der hier überall aufgelistet wird. Ja, ja, das war Rosamund Pike schon so Karriere, die sich sehen lassen kann.
Hm. Ja. Und auch sonst die anderen Rollen gut besetzt. Und
ist uns auch schon gemessen so
unangenehm, die meisten.
Okay.
Ja.
Ja. Gut. Dann lassen wir das mal als ein
Semi. Am Anfang und am Schluss sind noch so ein paar Einblendungen, die das ein bisschen einsortieren. Ich denke, sowas hilft gerade bei solchen Filmen, die eben nach einer wahren Begebenheit sind. Also sonst
ja, aber das ist ja auch fast üblich, oder? Bei solchen Filmen.
Ja, genau.
Aber geht dir das auch immer so, dass du dann danach sofort die Wikipedia rauskramst und gucken musst, ob das jetzt alles, also dass du dann immer noch mehr Infos willst, als da in diesen Texttafeln stand?
Ja, meist schon. In dem Fall war es nicht so, weil ich ja quasi andersrum dran gegangen bin. Ja, ich wusste schon alles und ich habe dann auch im Film irgendwie die zwei, drei Situationen gemerkt, wo sie ein bisschen ungenau waren. Was aber jetzt dem Film nicht geschadet hat.
Okay.
Also, ja. Also durchaus eine Empfehlung, wer sich sowas angucken kann. Ja, 7 Tage in Entebbe.
Ist nicht in Holland, haben wir jetzt gelernt.
Genau, ist in Uganda
am See. 7 Tage Entebbe ist ja so, könnte auch so eine Reisedoku sein über Großwildjäger oder so. Nee, machen wir nicht.
Oder Kiffer. Das führt uns direkt
Bam,
ohne Übergang zur Droge der Wahl. Was rauchst du heute Abend? Entschuldigung.
Also es raucht ein bisschen, aber das liegt daran, dass ich hier gerade das frische Eis aus dem Kühldings geholt habe. Das ist natürlich auch kein Rauch, sondern in dem Fall dann Wasserdampf. Nee, Wasser, was? Wasser? Kondensiertes Wasser, was ist das dann? Nebel.
Genau, jetzt habe ich auch gerade gedacht.
Nebel heißt das, glaube ich.
Berühmte Fremdwort Nebel.
Richtig. Und da schütte ich jetzt irgendwas rein. Hier stehen so mehrere Sachen neben mir. Ich glaube, ich mische mir mal einen Rum Manhattan.
Oh, sehr
angenehm. Hatte ich neulich schon mal, da ist er ja misslungen. Das weiß ich noch. Okay. Jetzt versuche ich das mal mit Gosling. Es wird wahrscheinlich auch nicht besser. Wir werden sehen.
Oh, das wird
wieder kein Jigger. Verkackte. Ah. Ich habe schon wieder keinen Jigger.
Wow. Ja, gut. Machst du ungefähr das Doppelte und dann auf der anderen Seite die Hälfte.
Da kommt, bringst du alles mit und hast hier sogar Bitters und alles Mögliche und Eis und dann vergisst du den Jigger. Mhm. Vor allem ist ja nicht das erste Mal.
Nee. Du hast ja auch schon mal das mit den Cocktails, hast du schon mal gemacht vorher, oder?
Ja, vielleicht habe ich das schon mal gemacht.
Ja.
Was gibt's bei dir?
Ich habe einen Jigger dabei, habe aber auch, da du eben gesagt hast, dass du dir jetzt einen Manhattan machst und da ja im Manhattan 5 Zl oder mehr von dem Bourbon oder Rye drin sind, habe ich auch erstmal 5 Zl Rye reingeschüttet und dann gemerkt, das wird ein Boulevardier. Es wird jetzt ein bisschen anstrengender, Boulevardier. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Campari.
Boulevardier mit Rye machst du gerne, ja?
Boulevardier mit Rye mache ich sehr gerne, ja. Außerdem habe ich kein Bourbon oben.
Ja, ich habe gerade in der Firma einen neuen Rye. Wir haben letzten Donnerstag in der Firma ein bisschen die Alkoholvorräte aufgefüllt.
Ihr seid da echt schon ordentlich am Saufen, oder?
Nein, ich meine, da gibt es gelegentlich mal donnerstags ein paar Kollegen.
Sucht ihr Informatik? Entschuldigung, was?
Weiß nicht, ich glaube, Chef sucht immer, also Zweifel bewerben. Aber,
ja, aber die müssen ja programmieren können und so, das kann ich ja nicht.
Ach so, ja, das natürlich. Ja, ich glaube, du verdienst bei dir auch mehr, als bei uns verdienst. Da gibt es ein paar Kollegen, die gelegentlich mal nach Feierabend dann nochmal da bleiben, donnerstags und also nochmal. Naja, nee, das ist schon eher, dass wir das so nach 18 Uhr machen. Aber da haben wir natürlich den fantastischen Vorteil, dass da der Ixi in der Nähe ist.
Und, ihr arbeitet fußläufig zum Ixi?
Ja, tun wir.
Geil.
Und da kann man dann mal rüber wandern und sich kurz inspirieren lassen, einfach irgendwo ins Regal greifen. Und wenn du da mit 3 Leuten hinläufst und jeder kauft sich irgendeine andere Flasche und dann läufst du mit denselben 3 Leuten wieder zurück, kannst du bei der Gelegenheit auch gleich noch weiß ich nicht, den Ginger Ale oder das wild abgefahrene Tonic oder so mitnehmen und kannst dann halt direkt loslegen. Meistens wären es dann halt irgendwelche Long Drinks oder sowas. Und da hatte ich jetzt mal wieder nochmal ein Bullet Rye besorgt und die Kollegen haben auch noch ein bisschen Whisky gekauft.
Ja, ich trinke auch gerade Bullet Rye.
Ja, siehst du.
Ja.
Ja. Das bisschen 1776 habe ich noch in der Firma. Also sammelt sich da so die Zweitbar.
Ich habe ja bei mir am Arbeitsplatz immer noch traditionell die offene 4 Zentiliter Flasche Chartreuse Grün stehen, die ich irgendwann mal auf dem Chartreuse-Event bekommen habe, dort angetrunken habe. Ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht leer getrunken habe. Wahrscheinlich war ich einfach zu voll. Und sie dann mit auf die Arbeit genommen habe und die stand schon bei meinem alten Arbeitgeber auf dem Tisch und jetzt beim neuen auch. Und das ist halt eine offene Flasche Schnaps. Die da steht. Die Leute finden es gut.
Und die man wahrscheinlich nicht mal mehr auf- oder zuschrauben kann, weil der Zucker sie mittlerweile komplett zugeklebt hat.
Ja. Ja, gut, ich habe da einmal einen Schluck draus genommen. Also, das ist ja nur 4 Zl. Das
ja, klar, aber ja. Chartreuse ist trotzdem voller Zucker.
Ja. Ach. Ja, ich habe jetzt irgendwie 2 Wochen, glaube ich, oder 1,5 Wochen keinen Cocktail getrunken. Meine Bar ist ja immer noch sehr eingeschränkt, muss ich sagen.
Ja, ja, wir hatten es ja erst kürzlich davon. Vor 3 Sendungen oder so. Echt? Ja, ich habe die Sendung gerade gehört, das war die Piratensendung. Da hattest du kurz davon berichtet, wie viele Flaschen du da am Start hast.
Ja, das ist irgendwie. Ich würde jetzt gerne einfach mal umsortieren, um neue Sachen trinken zu können. Oder alte Sachen, also.
Also jetzt während der Sendung geht das nicht. Du kannst es ja danach noch machen.
Nee, geht auch nicht, weil in dem Barraum, ich habe angefangen, die Paneele abzureißen von der Wand und habe ich Sachen dahinter gefunden. Jetzt muss ich wieder alles neu entscheiden und überlegen, was ich mache.
Oh Gott, hast du noch einen geheimen Raum gefunden?
Nee, aber eine halb verputzte Wand.
Ah.
Wo dahinter echt schönes Sichtmauerwerk ist, aber obendrauf ist so Putz, der aber an manchen Stellen abgeklopft ist, weil sie da Holzpaneele drauf gemacht haben, wo sie dann das Nut- und Federdings drauf gemacht haben. Aha. Das heißt, entweder ich verputze das alles nochmal oder ich mache irgendwie Rigips davor oder ich klopfe den ganzen Putz runter und habe dann Sichtmauerwerk.
Ja, du hättest auch einen Eingang in die Hohlerde entdecken können, oder? Weiß nicht, einen geheimen Folterkeller oder irgendwas. Ja, so ist es nur Sichtmauerwerk. Ist jetzt die Entscheidungen, die damit einhergehen, sind wesentlich weniger schlimm, als wenn du jetzt irgendwas richtig Abgefahrenes entdeckt hättest.
Ja,
das stimmt. Gut, so viel zu meinen Theorien. Ich könnte noch mal ein bisschen ein Update von der Serienfront geben, weil einen Film gesehen habe ich nicht. Ich bin fertig mit The Expanse, dritte Staffel.
Ganz kurz, du hast es bestimmt gesagt, ich habe es wieder vergessen. Ist das alles, was hier verfügbar ist, oder ist das alles, alles?
Das ist derzeit alles, alles. Allerdings ist die vierte Staffel beauftragt, bezahlt und schon abgedreht, aber eben noch nicht veröffentlicht. Die kommt dann, glaube ich, ja, die Expanse-Fans sind da total zitterig, ich jetzt auch. Das Ganze soll noch 20, ja, ich bin jetzt einer von denen. Die Staffel soll noch 2019 rauskommen, aber es gibt noch kein Release-Date.
Okay.
Und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass die entsprechenden Twitter-Accounts da gesagt haben, dass der Dreh beendet ist. Also das lasst es jetzt einen Monat her sein oder so. Ich weiß es nicht mehr 100%, aber es ist noch nicht so wahnsinnig lang. Das heißt, die sind jetzt in der Post-Production und da das ja eine sehr CG-lastige Sache ist, so eine Sci-Fi-Serie, kann ich mir gut vorstellen, dass das noch einen Augenblick dauern wird. Spoilern kann man sich natürlich trotzdem, weil es sind ja 7 Romane oder so von James S.A. Corey, die da zugrunde liegen und die irgendwie so mehr oder weniger die Basis für die Staffeln bilden. Da wird natürlich für TV-Screen ein bisschen angepasst, ein bisschen rumgearbeitet, ist auch sehr interessant. Ich habe da ein paar Interviews gehört mit den Schreiberlingen, also James S.A. Corey ist ein Pseudonym, also ein, das ist lustig, das sind eigentlich 2 Autoren, die aber unter einem Namen schreiben, den sie einfach als Kunstnamen sich ausgedacht haben.
Okay.
Das ist irgendwie, was weiß ich, die Mittelinitialien sind die Namen von den Töchtern und das andere ist irgendwie der Spitzname vom Opa oder so, keine Ahnung, ist irgendwie, haben sie einfach diesen Namen zusammengerührt, weil sie wollten, dass sie einen Namen haben, der wie so ein typischer Autorenname von so Science-Fiction-Filmen aus den 70ern klingen sollte oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich weiß die Details jetzt nicht mehr so hundertprozentig, aber irgendwie haben sie sich den einfach am Reißbrett zusammengedoktert, den Namen.
Okay.
Und eigentlich heißen sie irgendwie Ty Frank und Daniel Abrams oder so ähnlich. Und und die beiden schreiben also zusammen unter diesem Pseudonym diese Romanserie und schreiben auch eben diese Serie und und haben dann so ein bisschen erzählt, wie sie zum Beispiel, ich habe so einen Podcast gehört, wo die immer zu Gast waren und über die einzelnen Staffeln geredet haben. Jetzt, wo ich das gesehen habe, kann ich mir die auch anhören. Und da musste man immer aufpassen, dass man sich nicht spoilert, wenn man die falsche Folge zuerst hört oder so.
Und also hast du solche Podcasts, abonnierst du die dann oder drückst du dir die einzeln schön langsam da rein?
Ja, das mache ich mal so, mal so. Also bei dem hatte ich es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich ihn abonniert habe und dann alle Folgen, die ich hören, also alle Folgen, die ich nicht hören wollte, wieder gelöscht habe. Und dann die Abo.
Ja gut, aber du bist ja wie ich auch immer hinterherger.
Ja, genau. Nee, und dann habe ich, weil die ja auch schon alle sehr, sehr lange aus der Vergangenheit waren, also die sind ja teilweise die Ausgaben von 2018 noch gewesen, habe ich dann das Ding so in meiner Playlist so reingeschoben und verteilt. Und dann kam das so immer nach und nach. Ja, und da haben die halt so ein bisschen erzählt, dass sie zum Beispiel Figuren aus dem Buch, weil das Buch wohl eine andere Erzählperspektive hat, so aus Sicht von bestimmten Personen. Und die Serie macht das etwas weiter auf und gönnt sich halt auch Blicke auf andere, komplett andere Zusammenhänge, wo von diesen Personen niemand dabei ist. Und kann dem halt zufolge Sachen erzählen, die das Buch aus der Perspektive, aus der es erzählt ist, nicht erzählen kann. Und quasi darauf warten muss, dass das irgendwie, also wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, ist jetzt nur Hörensagen, aber die haben halt so ein bisschen erzählt, wie sie teilweise Figuren einfach zusammenlegen oder so. Sie sagen, okay, diese Figur ist zu unbedeutend, dass wir sie jetzt extra, dass wir dafür einen Schauspieler casten. Die rühren wir jetzt von der Geschichte her einfach in die andere Figur mit rein. Und das fand ich irgendwie spannend, dass man sowas vor allen Dingen, wenn es dieselben Autoren sind und demzufolge sozusagen nicht irgendwie Rücksicht nehmen müssen, dass man da das Originalwerk von dem berühmten Vorlage bla nicht kaputt macht, sondern wenn man das das eigene Werk ist, dann kann man ja sagen, nee, okay, und das machen wir jetzt so.
Ja.
Und dann ja, ist wahrscheinlich schon oft gemacht worden, ist wahrscheinlich schon eigentlich ein alter Hut, aber ich fand es interessant, weil ich es halt in dem Interview mit den Leuten, die dann wirklich so erzählen, ja, die Figur, die kommt eigentlich erst zwei Bücher später, die haben wir vorgezogen, weil da hatten wir eine gute Besetzung, die wir dann haben wollten führen, dann haben wir die jetzt schon da reingemacht und haben die schon ein paar Sachen machen lassen, die sie im Buch gar nicht macht. Und außerdem haben wir dann noch die und die Figur da auch noch mit rein, weil die Figur war sowieso nur da, um zwei bestimmte Dinge rüberzubringen und das kann jetzt auch die Figur rüberbringen, da brauchen wir keine eigene Person für und das macht dann die Figur auch noch tiefer und halt gibt ihr ein bisschen mehr zu tun und das ist irgendwie cool, wie die so aus so struktureller Ansicht auf ihre Geschichten schauen und eben so Entscheidungen dann treffen. Das war, fand ich schön in den Interviews. Der Podcast heißt The Churn, also Churn, und ja, ist damals von diesem Science-Fiction-Sender Sci-Fi so als Begleitprogramm zu der Serie gemacht worden.
So quasi also so, offizielles.
Ja, so semi-offiziell, sag ich mal. Und hat den Vorteil, dass dauernd Leute aus der Crew zu Gast sind. Also auch von
den Schauspielern. Das ist ja cool, wenn man da dann eben die...
Genau. Also die beiden Autoren sind quasi feste Gäste. Die sind zwar, wenn zwar irgendwie als Gäste gelistet sind, aber irgendwie in jeder Folge dabei oder nahezu jeder Folge. Und die Schauspieler dann immer so als Special Guests, dass dann irgendwie jede Folge mal oder jede zweite Folge irgendeiner von den Schauspielern aus der Serie dann dabei ist. War ein schönes Begleitprogramm so zum Expanse gucken.
Das ist cool.
Und ja.
Da gibt es einige Serien, bei denen ich das gerne hätte.
Ja, musst du im Zweifel mal googeln, vielleicht gibt's das ja sogar. Also natürlich wahrscheinlich nicht immer, aber ja. Ja, und jetzt also dritte Staffel vorbei, mind blown, total crazy Ende. Ich darf nichts davon vorwegnehmen, ich werde dazu nichts sagen, außer dass es mir gut gefallen hat.
Cliffhanger und das oder ist einigermaßen
eigentlich rund. Ist sehr rund, aber mit einer riesigen Tür, die aufgestoßen wird, aber nicht so, dass du das Gefühl hast, ich will wissen, wie das weitergeht. Also du willst natürlich wissen, wie das weitergeht, aber es ist jetzt nicht so, der Typ hängt am Abgrund und das Seil brennt und wir müssen jetzt, also wir wissen nicht, ob er in 31 Sekunden noch lebt, sondern ist tatsächlich die gesamte Geschichte bis zu diesem Punkt ist abgeschlossen, all diese Handlungsfäden, alle Dinge, die wir vorher so in der Luft balanciert haben, sind jetzt fertig. Es ist zwar noch nicht alles erklärt, was erklärt werden muss, aber es ist genug erklärt, dass man sagt, okay, ich habe eine Idee, wie das, was da jetzt passiert ist. Mhm. Ich verstehe das alles. Und jetzt hat sich, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Ich sag mal, es hat sich ein Möglichkeitenraum eröffnet, wie das weitergeht. Das
ist so eine mathematische Gleichung.
Ja, ich will
in dem Möglichkeitenraum Y hat es jetzt folgende neue Ergebnisse gegeben.
Mhm. Sehr schön, deine Mathematik-Professor-Stimme gefällt mir außerordentlich gut.
Ich nur nach einem halben Boulevardier, der ein bisschen flach ist. Aber dann werde ich ein guter Mathematik-Professor.
Oder so ein verrückter Scientist, der demnächst irgendwie so ein frankensteinisches Monster fertig bastelt.
Nee, Biologie ist mir schon immer suspekt.
Okay. Na, dann ist so ein Killer-Roboter oder so.
Ja. Yeah.
Ja, jedenfalls, also es ergeben sich Möglichkeiten für potenzielle Dinge, die jetzt passieren können mit den Figuren oder generell so im Allgemeinen. Und insofern macht es so ein Feld auf von, okay, ich ahne ungefähr, wo sie als nächstes hinwollen würden.
Ich verstehe, was sie alles könnt.
Genau, da kann eine Milliarde Dinge passieren. Und ja, und das wird so am Ende aufgestoßen, aber das, was bisher passiert ist, ist trotzdem rund abgeschlossen. Und man sieht jetzt, wie es weitergehen kann und muss, aber man hat darüber noch nichts erfahren, insofern hängt man auch nicht mit irgendeinem Cliffhanger in der Luft, sondern nur mit der Tatsache, dass das jetzt möglich ist und dass dann man natürlich sehen will, wie das dann aussieht. Mhm. Und aber da man noch nichts darüber weiß, ist es auch nicht so schlimm, das jetzt abzuwarten. Man freut sich einfach nur. Insofern sehr, sehr schick gemacht, also wirklich gut. hingekriegt für ein Staffelende.
Cool.
Ja, und wenn ich dann halt weiß, dass das nicht nur jetzt theoretisch, dass die Bücher nicht nur Material für eine vierte Staffel hergeben, sondern wahrscheinlich auch noch für eine fünfte und eine sechste und eine siebte, kann ich es natürlich, kann ich nur hoffen, dass das Retten dieser Serie von, dass Amazon die quasi, die war ja abgesetzt von Sci-Fi und Amazon hat sie dann gerettet.
Mhm.
Und dass das eben nicht nur für diese eine Staffel, die sie jetzt produziert haben, so ist, sondern dass die Darsteller auch dabei bleiben, die Geschichte weitererzählt wird und Amazon da weitermacht, das kann man jetzt nur hoffen.
Das heißt, der Podcast ging auch über Staffel 3, die Amazon-Staffel sozusagen.
Ja, ging er. Und seltsamerweise, was ich nicht verstanden habe, ist, der Podcast hat eine letzte Folge, die heißt Finale, bla bla bla, Finale Staffel 3, Episode 1 oder Part 1 oder so. Und Part 2 ist nie veröffentlicht worden. Gibt es auch ein paar Tweets auf, im Netz, wo Leute fragen, ob das noch kommt. Und da gibt es auch keine Antworten drauf. Also es wird einfach totgeschwiegen scheinbar. Keine Ahnung. Vielleicht ist das mal irgendwo in irgendeinem Forum beantwortet worden, was Google für mich nicht gefunden hat. Aber
ich hab,
das ist so ein bisschen weird. Also
ich kenne andere Podcasts, die auch gesagt haben, wir sind jetzt wieder zurück, machen Daikiri und dann kam nichts mehr.
Ja, aber da gibt es Fragen auf Twitter und Antworten, die man finden kann, wenn man danach sucht.
Verdammt, wir müssen echt mal weiter. Das macht uns ja eigentlich so viel Spaß.
Ja, aber wenn du irgendwas veröffentlichst und sagst Part 1, ja, und veröffentlichst normalerweise so im Wochentakt. Und
ja, hast schon recht.
Machst so großes Staffelfinale, Sendung Part 1 und dann Part 2, never to be found. Das ist so strange. Ja. Was ist da passiert?
Ja, du weißt hier, Cutting Room Floor und so.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe jetzt gerade gefunden, am 4. April zur Folge The Dirt 572 hat unser Hörer Domi geschrieben, dass er die dritte Staffel in 2 Tagen durchgebinged hat.
Ich
weiß jetzt von ihm, dass er gerade verletzt ist und deswegen Zeit hat, aber trotzdem, eine ganze Staffel in 2 Tagen durchbingen ist schon Respekt.
Ich weiß nicht, ich habe immer so, kennst du dieses Gefühl, wenn du nicht willst, dass es zu Ende geht?
Mhm.
Schon allein deshalb würde ich sowas nicht machen.
Deswegen habe ich schon manche Serien abgebrochen, weil ich nicht möchte, dass sie zu Ende gehen. Dann habe ich sie gar nicht zu Ende geguckt.
Ja, okay,
was natürlich nicht so klug ist, ich gebe es zu, aber
es ist nicht so das, was ich jetzt tun würde oder vorschlagen würde. Aber ich habe dann halt so eine Rauszögertaktik. Also bei mir, ich könnte es wahrscheinlich auch so in einer Woche durchbingen, aber ich lasse mir dann doch irgendwie am Ende 4 Wochen Zeit oder so. Weil ich das dann, gegen Ende werde ich dann meistens langsamer und dann gucke ich nur noch jeden vierten Tag eine Folge oder so, einfach um dieses Gefühl von, ich bin da noch drin, es ist noch nicht vorbei, es geht noch weiter.
Genau, ich kann noch mal in die Welt zurückgehen.
Ja, genau. Und irgendwann natürlich ist es dann vorbei, also das mache ich dann schon, das fertig gucken, aber es hat auch immer so dieses Gefühl von, ich strecke es noch ein bisschen, damit mein Ende, wo ich fertig bin, näher an den Release-Date von der ersten Folge der nächsten Staffel kommt.
Auch sehr klug. Ja. Mir ging das mit dem Strecken so bei Mad Men, aber irgendwann waren sie halt dann von der Zeit, die ich gucken wollte, in der Serie so weit entfernt, dass ich gar keine Lust mehr hatte, weiterzugucken.
Ah, das ist schade.
Das war echt so ein bisschen schade.
Ja. Naja. Was ich auch weitergeguckt habe, ist Santa Clarita Diet. Wir hatten da ja kürzlich mal drüber gesprochen.
Ja.
Dass du da ja auch damals mal die erste Staffel empfohlen hattest. Ich habe dann auch die erste Staffel irgendwann nachgeholt nach deiner Empfehlung. Damals waren wir an dem Punkt, wo ich sagte, da kommt demnächst irgendwie Staffel 3. Mhm. Und Staffel 2 ist schon verfügbar. Das hattest du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht auf dem Schirm.
Nee.
Jedenfalls, ich bin jetzt in die Staffel 2 eingestiegen und so gut wie fertig. Staffel 3 ist auch in der Zwischenzeit erschienen und auf Netflix verfügbar. Ich kann jetzt eigentlich sagen, dass das alles, wenn man Staffel 1 gut fand, dann ist Staffel 2 more of the same. Also
okay.
Funktioniert nach wie vor genauso gut weiter, wie es vorher funktioniert hat. Das Problem ist immer noch, die Frau ist ein Zombie und muss Menschenfleisch essen. Und das stellt die kleine Familie mit Vater, Mutter, Tochter im Teenageralter dann doch nach wie vor gewisse Probleme und man versucht nach wie vor Lösungen dafür zu finden, sowohl für den ständigen Bedarf an an menschlichen Leichen, der irgendwie gestillt werden muss, ohne dabei in den Knast zu gehen, als auch an der Frage, ob sich das irgendwie umkehren lässt oder wo das herkommt und ob man rauskriegen kann, was da dahinter steckt. All diese Plotpoints gehen so ein bisschen voran und an all diesen Fronten tut sich ein bisschen was, aber ich bin jetzt kurz vorm Ende der Staffel 2. Bisher ist an der Grundsituation nach wie vor nichts geändert und es ist trotzdem viele lustige Dinge passiert. Und Staffel 3, wie gesagt, mittlerweile auch raus. Also ich werde da auch weiterschauen. Ich finde es nach wie vor lustig.
Vielleicht gucke ich es mir doch mal an. Ich fand es ja auch recht toll.
Nach wie vor die deutschen Stimmen grausam. Also ich wünschte, ich könnte es auf Englisch gucken. Aber meine Freundin möchte das nicht auf Englisch gucken. Und dann gucken wir jetzt auf Deutsch.
Ja. Ich habe es ja auch mit Jenny angefangen, aber irgendwie im Moment ist nicht so viel Interesse. Vielleicht warte ich auch einfach, dass wir es zusammen weiter gucken können.
Wir hatten jetzt eine Folge, ich will das auch nicht spoilern, aber die hat ein sehr, sehr geiles Ende. Es war so ein sehr schön inszeniertes, wie sagt man, wenn man so einen Filmriss. Die Zombie-Frau hatte einen Filmriss. Und der Film macht das auch nur mit so einem Schwarzblende, wieder aufblenden und sehen wir das danach und haben quasi denselben Filmriss wie sie. Und
ach, super. Das mag ich.
Und das danach ist einfach so absurd anders als das davor. Und natürlich extrem blutig, wie es wäre es sonst anders als in dieser Serie ist ja immer alles extrem blutig.
Ja.
Und da, direkt nach dem Filmriss endet aber diese Folge. Also da wird dann noch kurz eine Minute gesprochen oder so über die Tatsache, dass da jetzt so, was ist passiert, hä? Und dann ist die Folge fertig. Und dann nimmst du das halt mit in die nächste Folge, dass du dir denkst so, was ist in diesen Stunden dazwischen passiert? Ich bin sehr gespannt.
Was war denn das jetzt?
Genau.
Ja, cool.
Das ist, also solche Sachen kriegst du dann doch immer mal hin, wo man denkt so, oh, okay, das ist jetzt mal anders als die anderen Folgen. Das hatten wir auch noch nicht. Das ist schon nach wie vor eine schicke Serie, also ich finde es gut.
Ja, ist schon eine coole Idee auch, das Ganze.
Ja, einfach mal Zombie zu machen ohne den Horroraspekt finde ich nach wie vor einfach sehr angenehm. Da mal zu sagen, wir machen das mal anders jetzt als alle anderen.
Ja.
Tja, das waren meine zwei.
Okay, zwei, also beide weitergucken.
Ja, beide weitergucken.
Wer es noch nicht gesehen hat, soll es bitte anfangen.
Ja, das
ist Christoph. Ich bin immer noch so ein bisschen. Ich auch, besagter Hörer Domi hat auch geschrieben, dass er Expanse, fünfte, sechste Folge der ersten Staffel, wollte er fast aufhören und dann hat er doch weitergeguckt und ist total begeistert. Gute Besserung übrigens, Domi. Ja, das ist ja was mich dann rauswirft. Also wenn irgendwie die ersten fünf, so weit komme ich gar nicht, die ersten drei nicht taugen, dann gucke ich auch nicht weiter. Selbst wenn sie taugen und mich nicht so richtig infizieren.
Also mich hat es, glaube ich, schneller gehabt als drei Folgen.
Ja.
Als fünf Folgen, wahrscheinlich so zwei, drei war ich dabei. Bei dir, ich kann es jetzt nicht vorhersagen, weil am Anfang ist es tatsächlich so, dass es dir die Geschichte von sehr vielen unterschiedlichen Personen erzählt und du erstmal überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen Personen siehst. Aber ich finde, dass
wir kennen ja die Person noch nicht mal wieder.
Allein die Settings sind so unterschiedlich, das kriegt man dann schon eingeordnet.
Meinst du, kriegst sogar ich hin?
Er hat den Unterschied zwischen so einem Raumfrachter im Asteroidenbelt und einem Politikverhandlungsraum auf der Erde. Das ist schon deutlich unterschiedlich genug, um die einzelnen Gruppen auseinanderzuhalten. Kompliziert wird es dann ab der Mitte der zweiten Staffel, da wird es dann richtig komplex. Aber das ist das Payoff, was das mit sich bringt, dass das an so vielen Fronten spielt und so viele unterschiedliche Sachen macht, dass das eigentlich eine Serie über große Politik, über kleine Intrigen, über Militär, über menschliche Problematiken, über Familie in unmöglichen Situationen. Also es ist eine Serie über alles Menschliche, die halt in einem fantastischen Zukunftssetting erzählt wird. Also nach wie vor, ich bin also ganz, ganz großer Fan, wirklich. Ich überlege jetzt tatsächlich, die Bücher zu kaufen.
Klingt, echt?
Ja.
So in Papier und echt, oder?
Ja, nee, wenn dann auf dem Kindle. Okay.
Hast du so einen richtigen Kindle?
Mhm.
Oh.
Schon lange. Oh Gott, wie lange habe ich den schon? Oh, ich würde mal sagen, 5 Jahre Minimum. Eher länger. Ja, ja.
Ich habe nie einen Grund dafür gesehen.
iPad. Ich hatte ja früher sehr lange Zugfahrten zur Arbeit.
Und, ja, stimmt.
Klar. Hab immer viel gelesen und das tötet halt den Akku von so einem Handy oder zumindest von den damaligen Handys. War das immer sehr gut in der Lage, Akkus zu töten. Und ich hatte dann so einen Workflow mir gebastelt mit Instapaper, wo ich quasi so alle Artikel, die ich so lesen wollte, zu denen ich nicht kam, habe ich dann so auf Instapaper
gebookmarkt. Ne?
Das gibt's schon noch, aber ich benutze es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und dann gab es irgendwie so einen Workflow, wo dir Instapaper immer, wenn mehr als 4, 5 Artikel zusammengekommen waren, hat Instapaper so eine, wie so ein E-Book generiert und das dann an den Kindle geschickt, automatisch. Das heißt, du hast in deinem Browser irgendwie so ein Instapaper-Plugin gehabt oder so ein Bookmarklet und hast Zeug auf Instapaper einfach immer gebookmarkt, wenn du gesagt hast, okay, den will ich lesen, den will ich lesen, den will ich lesen. Und nächsten Morgen hast du deinen Kindle gesynkt und dann hattest du dein E-Book mit den Links vom Vortag sozusagen auf deinem Kindle drauf.
Mhm.
Und dann konnte ich in Ruhe im Zug sitzen und konnte auf dem Kindle, was ja wirklich ein sehr gutes Gerät fürs Lesen von längeren Texten ist, irgendwie die ganzen langen Artikel aus dem Guardian und aus dem New Yorker und so lesen, für die mir mein Handy-Display einfach damals, waren Handys ja auch noch deutlich kleiner. Ja, ich würde auch sagen, dass es mehr als 5 Jahre her ist. Es sind bestimmt sicherlich schon 8 oder so. Ich weiß nicht. Ich habe den echt schon ewig, diesen Kindle.
Akku ist immer wahrscheinlich noch gut, oder? Also gut genug.
Der ist lange nicht mehr so, wie er mal war, als er neu war, aber das ist immer noch okay. Also mein Smartphone macht er, glaube ich, immer noch nieder. Also definitiv. Als der neu war, hat er 1 Monat gehalten. Also,
was?
Ja, das ist ja das Geile. Diese E-Ink-Displays, die verbrauchen ja nahezu nichts. Also die verbrauchen faktisch. Die verbrauchen faktisch nichts, während sie einen Inhalt anzeigen, weil sie verbrauchen den Strom nur, wenn sie auf dem Display was ändern.
Ja.
Und danach können sie monatelang das gleiche Bild anzeigen, ohne Strom zu verbrauchen. Das heißt, im Grunde hängt dein Verbrauch davon ab, ob du die Hintergrundbeleuchtung benutzt, die meiner nicht hat, weil er eins von den ganz frühen Modellen ist, wo es das noch nicht gab. Und zum Zweiten, wie schnell du umblätterst. Und damit ergibt sich die lustige Situation, dass dein Stromverbrauch von der Schriftgröße abhängt. Je größer die Schrift, desto weniger Wörter passen auf eine Page, also blätterst du häufiger um.
Ja.
Also große Schrift gleich großer Akkuverbrauch, was irgendwie erstmal widersinnig erscheint, aber faktisch dann doch so ist.
Okay.
Ja. Ja, und aber seit Smartphones groß genug Displays haben, dass man Artikel so eigentlich bequem auf dem Smartphone liest, auch jetzt mal einen längeren Artikel. Und auch die Akkus von den Smartphones so sind, dass man das auch durchaus einfach auch
ja,
mal 4, 5
von solchen Artikeln. Das ist ja eher das Problem.
Ja, also ich meine, das ging damals auch schon irgendwie, aber weißt du, auf so einem iPhone 3G oder noch früher auf so einem, das ist halt ein verdammt kleines Display.
Hattest du ein 3G?
Ich hatte nicht ein 3G, sondern ein 3GS hatte ich, ja.
Okay.
Mit dieser lustigen Plastikrückseite. Das war ein schönes, es lag toll in der Hand, das 3GS. Ein schönes Telefon.
Ich habe ein 4er.
Ja, ich hatte ein 3GS, das habe ich damals in Belgien gekauft, das weiß ich noch.
What?
Ja, das ja, jetzt erzählt Opa vom Krieg. Das erste iPhone oder die ersten iPhones sozusagen, das sowohl das erste Modell als auch das 3G und das 3GS, gab es zunächst in Deutschland nur bei der Telekom. Und ich war aber nicht bei der Telekom, sondern ich hatte einen O2-Vertrag damals. Und wenn du ein nicht SIM-gelocktes iPhone haben wolltest, was du in deinem O2-Vertrag verwenden kannst, dann musstest du in ein Land fahren, in dem es quasi per Gesetz aus irgendwelchen Gründen nicht erlaubt war, SIM-gelockte Telefone zu machen. Und das war damals definitiv Belgien, weil da habe ich meins her, Italien zählte dazu und wer noch, ist mir jetzt nicht mehr präsent. Und ich hatte damals irgendwie dann von der Firma her einen Termin in der Nähe der belgischen Grenze und habe dann meinen Arbeitskollegen, mit dem ich auf diesem Termin, das war auch eine NATO-Airbase, war ich auf einer NATO-Airbase und habe dort diesen
Boah, ich glaube, ich kann mich so erinnern, dass du mir davon erzählt hast.
Ja, war ich da auf dem Termin und habe dann irgendwie noch irgendwelche AVAX-Flugzeuge angeguckt und dann waren wir da fertig und dann habe ich den Kollegen noch genötigt, jetzt noch mit mir nach Belgien zu fahren. Der hatte eigentlich vor, heimzufahren, aber ich habe ihn trotzdem überzeugen können, dass wir jetzt dringend noch nach Liege müssen oder wie auch immer dieser Ort heißt.
Lüttich.
Lüttich, ja. Und da sind wir hingefahren.
Jetzt bist du weg.
Ich bin weg, warum?
Der Kopfdraht ist weg.
Der Kopfdraht, oh nein.
Ich höre dich wieder.
Alles klar. Ah, fantastisch. Der Kopfdraht ist wieder da. Ja, dann sind wir da in natürlich in den erstbesten Laden rein und der hatte dann keine, die waren ja ständig ausverkauft. Hm. Und der nächste, der hatte welche, der wollte die aber nicht an Deutschen verkaufen. Und weil der nimmt ja keinen Vertrag dazu, weil mit dem Vertrag verdient er die eigentliche Kohle. Und dann musste ich irgendwie zig
Geschäfte. Ich glaube, als das passiert ist, haben wir noch zusammen studiert. So lange ist das her.
Das kann gut sein, ja. Ja, naja, und dann hatte ich mein erstes iPhone aus Belgien und das war ein 3GS und ja, so war das.
Ja. Habe ich dir mal erzählt, dass ich in Liège, Lüttich, einen Schauftritt getanzt habe? Mit der Formation damals, als wir noch erste Bundesliga und relevant waren. Und dann tanzt du und bist es aus Deutschland gewohnt, dass irgendwie nach irgendeinem Highlight oder nach irgendwas klatschen die Leute. Und dort ist es üblich, dass du die Schausteller, wie auch immer, nicht unterbrichst. Und es gab komplett keinen Applaus. Und du stehst da und du strengst dich an und die klatschen nicht, die reagieren nicht. Es passiert nichts, sie gucken dich einfach nur an. Und denkst dir so, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße, was ist denn jetzt? Stimmen die rein nicht, guckst in die Reihe, nee, sieht eigentlich ganz gut aus, guckst die anderen an. Nee, die haben Ausstrahlung, es funktioniert irgendwie alles. Irgendwas stimmt nicht. Und dann waren wir fertig und dann sind sie komplett ausgerastet. Das war total cool. Aber so, weißt du, diese 6 Minuten und denkst dir so, shit, irgendwas ist falsch. Irgendwas haben wir, also, keine Ahnung, man kann ja, weißt du, hast die falschen Klamotten an, betritt, also, weißt du, irgendwie verärgerst die Menschen mit irgendwas, was du tust oder sonst irgendwas.
Irgendeinem steht der Hosenstall offen. Und
genau.
Ja.
Nee, es ist einfach nicht üblich, dass du klatscht, während da sich jemand abmüht und dir was vortanzt.
Also kulturelle Unterschiede, da ist aber eigentlich der Trainer für zuständig, einem sowas zu sagen, oder?
Ja, aber Schauftritte fahren die Trainer ja meistens nicht mit.
Ach so. Ach so. Ja, der feine Herr Trainer. Das ist ihm zu viel Aufwand, verstehe.
Ja, unserer war, glaube ich, sogar dabei, aber ja, es war cool, aber mit Aachen, Lateinteam haben wir zusammen Schauftritte und das war lustig. Oh Gott, das ist aber schon lange her. Bestimmt ja. 12, 13, 14 Jahre sowas.
Machen wir da jetzt eine Kapitelmarke Lüttich dran, oder wie?
Nee, ich habe eine Kapitelmarke. Opa erzählt vom Krieg.
Ach, das ist auch gut. Die lassen wir. Opa erzählt vom Krieg in Lüttich. Nein, das klingt falsch. Das machen wir nicht.
Ja.
Gut. Ja, machen wir eine neue Kapitelmarke. Wir müssen noch ein paar Themen behandeln.
Ja.
Du willst nicht mehr arbeiten, steht hier.
Was?
Irgendwas mit arbeitsfaul. Daheim bleiben. Kein Bock mehr.
Nein. Morgen. Also für unsere Hörer, wenn ihr es ganz schnell schafft, heute, sonst gestern oder vorgestern oder irgendwann letzte Woche oder vor ein paar Monaten, ist mein...
Heute, das heißt, du willst es noch morgen geschnitten veröffentlichen? Ich glaube nicht.
Wieso?
Ah, okay.
Also wenn ich erzähl weiter. Schneide und um 22 Uhr auf Veröffentlichen drücke, da hat jemand eine Stunde Zeit, den zu hören. Auf zweifach kannst du sogar dreimal bis hierhin hören.
Okay.
Ja, es ist jedenfalls mein letzter Arbeitstag für die nächsten 2 Monate. Ich gehe in Elternzeit für 2 Monate und werde mich hier um Kind und den Haushalt kümmern sozusagen.
Cool.
Genau, also Jenny wird wieder arbeiten gehen. Ich bin
dann. Wie macht ihr das mit dem Stillen? Habt ihr schon abgestillt?
Nee, Jenny kann viel von zu Hause arbeiten. Also
ich verstehe.
Werde nicht hier alleine zu Hause mit dem Baby, aber es muss halt trotzdem gearbeitet werden. Also es ist halt nicht so, dass sie sich kümmern kann und ich dann hier einen faulen Lenz mache und, keine Ahnung, Ukulele spielen lerne oder sonst irgendwas.
Das kannst du schon auch machen, Kind schläft ja noch viel in dem Alter, aber
ja. Zum Glück vorwiegend nachts, aber auch tagsüber, das ein oder andere Mal.
Ja, aber die haben ja schon noch in dem Alter noch Schlafbedarf so von 20, nee, nicht 20 Stunden, aber schon so 16, 18 Stunden, oder?
Oh, 14 bis 16 würde ich sagen bei uns.
Okay. Ja. Aber wenn du
aber da sie nur 8 schläfst, nachts schon 12 schläft, bleibt halt nicht mehr viel.
Ich will gut, aber du schläfst schwer. Ja, du schläfst ja keine 12 nachts, oder?
Ja, aber sie.
Ja gut, aber das, wenn von du 8 schläfst oder 7, dann lässt sich das ja schon mal mit 4-5 Stunden, die du schon alleine da nutzen kannst.
Kann ich da 7 Stunden Ukulele spielen?
Ja, jetzt zum Beispiel.
Da mache ich mir Freunde.
Während wir gerade podcasten, das ist ja Teil von diesen mal 4 Stunden, oder?
Ein C. So. Ja, was?
Fantastisch. Also selten ein schöneres C gehört.
Das war sogar ein Akkord. Ja, nee, klar, also. Ja, aber ich werde auch die eine oder andere Umbaumaßnahme bei uns im Garten vornehmen. Wir haben eine Firma beauftragt, die bei uns im Garten das Pflaster, also den hier Hofteil sozusagen, neu pflastern wird. Die eine Mauer, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, habe ich mit Christoph entsprechend eingerissen. Die andere Mauer reiße ich seit Wochen ein.
Meine Freundin möchte immer noch mitmachen.
18 Kilo Stemmhammer.
Ist dir egal. Die kommt vorbei, sie will wenigstens ein paar Mal zuschlagen.
Ja, da ist halt nicht Schlagen. Also Schlagen brauchst du nicht. Aber das können wir mal, besprechen wir danach mal in Ruhe.
Ich setze mich nächstes Wochenende ins Auto und komme zu euch.
Ja, machen wir das so. Und ja, also da werde ich vermutlich das komplette Pflaster vorab rausholen. Und ich werde besagte Mauer wegstemmen und noch ein paar Sachen eben vorbereiten, dass man da eben quasi unterstützend dabei ist. Und das habe ich, glaube ich, schon erzählt, gell? Der hat dann gemeint so, ja, hier, wenn du mitarbeitest, kannst du 40 Euro die Stunde sparen oder 50 Euro, keine Ahnung, kannst du jedenfalls was sparen, dann schaffst du ja, dann brauche ich keinen einzustellen.
Okay.
Ich kann aber nichts. Ah ja, so ein paar Steine wirst du schon schleppen können, Junge. Okay.
Sehr gut.
Ich kenne meinen Cousin und der war auch dabei. Also von daher, dass man da so locker miteinander spricht, ist normal und richtig und alles, aber irgendwie so cool. So, ein paar Steine kannst du ja schon schleppen. Ja, okay, mach ich.
Sehr gut.
Wenn du die Mauer wegmachst, das hilft mir auch. Und diese neuen Pfosten, die kannst du auch selber streichen. Ja, mach ich.
Habe ich schon erzählt, das Thema Bauarbeiter. Ich kann jetzt meine Terrasse benutzen.
Du darfst deine Terrasse benutzen? Ich ja, werde.
Seit heute. Narrisch. Seit heute. Das ist total verrückt.
Haben sie euch echt einen richtigen Zaun hingemacht?
Endlich ist, heute Morgen bekam ich auf der Arbeit eine Nachricht von meiner Freundin, da stand drin, da sind Menschen auf unserer Terrasse.
Au.
Und als ich dann abends heimkam, habe ich dann das Werk dieser Menschen bewundern können. Da ist jetzt ein Zaun, der letzte, der fehlte. Das war ja, ist ja nur eine Lücke von, wie breit mag das sein, 40 Zentimeter oder so?
Vielleicht 70, aber
ja, also nicht man, viel mehr. Man passt da durch. Als Erwachsener muss man sich wahrscheinlich schon quer drehen. Also ich glaube, ich könnte da mit den Schultern stecken bleiben, wenn ich da gerade reinlaufe. Aber als Kind passt man da definitiv durch und kann dann halt 4 Stockwerke in die Tiefe stürzen. Da ist ohnehin im Moment ein Gerüst davor, wegen des
bauen da ja noch, oder?
Ja, genau, da wird gerade der Aufzug gebaut.
Ach, da hinten, ja.
Und da kam dann wohl heute irgendwann im Laufe des Vormittags, ich weiß die genaue Zeit nicht, kamen da irgendwie Leute auf die Terrasse und irgendwann waren sie dann fertig und sind wieder verschwunden. Und jedenfalls, als ich heute Nachmittag heimkam und das dann gesehen habe, da ist jetzt ein Zaun. Das heißt, jetzt ist es,
jetzt
also damit ist natürlich... Damit ist, jetzt kann ich endlich den Grill kaufen, jetzt kann ich auch mal darüber nachdenken, ob ich irgendwann mal eine Einweihungsparty mache oder so, weil jetzt kann man Leute offiziell da rauslassen, ich kann da offiziell raus, wir können jetzt irgendwie mal die Blumen da draußen hinstellen und die ganzen, jetzt, wir dürfen das
gesagt, jetzt können wir nicht die Blumen draußen gießen, warte kurz.
Ja gut, es regnet ja, das wäre ja die ganze Zeit schon kein Problem gewesen, aber.
Ja, aber wie sind die da egal.
Ja, also jetzt ist das Ding offiziell freigegeben und das ist natürlich schön, damit ist jetzt natürlich auch meine bisher aktive Mietminderung, jetzt muss ich volle Miete zahlen, ist auch blöd, aber das wollte man ja auch so schließlich haben. Das Stück Geländer, was sie da dran gemacht haben, ist wirklich ein Ausgeburt an Hässlichkeit. Also wer sich das Ding aus... Also ich hatte mir das anders vorgestellt, sagen wir es mal so.
Du kannst ja, aber weiß gut. Ich nicht, ne, kaufst du ein paar Umzugskartons, stellst die davor.
Ja, gute Idee eigentlich. Ne, ich glaube, ich stelle einen Grill davor oder irgendwas, damit man dieses Ding nicht mehr sieht.
Okay.
Ja. Also ich verstehe vielleicht so halbwegs, warum sie es so machen mussten, aus so konstruktiven Gründen. Aber ich hätte mir dennoch gewünscht, dass es irgendwie anders geht. Man traut ja dann den Bauarbeitern doch irgendwie Sachen zu, die man selber nicht könnte. Deshalb dachte ich mir, die machen das anders. Am Ende haben sie es ungefähr so gemacht, wie ich es auch hingekriegt hätte. Sieht halt scheiße aus, aber gut, okay. Egal.
Egal, jetzt kommen sie auf den Balkon und dann lohnt sich.
Genau, ja.
Sehr schön.
Du hast hier noch drinstehen, Triathlon untrainiert.
Ja.
Das klingt nicht sinnvoll. Was ist da los?
Es geht zum, also wir haben, hatte ich glaube ich letztes Jahr schon erzählt, diesen 10-Freunde-Triathlon in Dieburg oder den gibt es auch an anderen Orten in Deutschland, wo du mit 10 Freunden oder Kollegen einen Triathlon machst und jeder macht ein Zehntel von der Ironman-Distanz. Wir waren, also dieses Jahr konntest du sogar zu 12 starten. Wir waren auch 12 Leute, nicht alle von meiner Firma, aber doch zum großen Teil, der Großteil sogar ITler, ich glaube fast alle sogar. Also fast alle von meiner Firma waren ITler. So. Und dann haben wir halt an diesem Wettkampf teilgenommen. Der Kollege hat mich gefragt, oh, bist du dieses Jahr wieder dabei? So, ja, ja, bin ich dabei. In Gedanken so, oh, du warst gar nicht laufen im Winter, du warst nicht Radfahren. Naja, wirst du schon irgendwie hinkriegen. Ja, nee, Priorität mal anders. Kind geht vor, Haus geht vor, alles andere geht vor. Ich war dieses Jahr 2019 zweimal laufen. Ich saß einmal auf dem Fahrrad und bin ungefähr 1,5 Kilometer gefahren, um zu testen, ob die Reifen Luft verlieren, irgendwie so einen Tag vorm Wettkampf. Schwimmen war ich gar nicht. Also ich habe, als ich die Schwimmbrille aufgezogen habe und dann spuckt man die so ein bisschen an und ich habe sie angeleckt und habe festgestellt, dass die Schwimmbrille salzig schmeckt. Das heißt, das letzte Mal, als ich sie verwendet habe, war im Salzwasser und das war, als wir im Urlaub in Holland waren.
Wow.
Da habe ich zum letzten Mal meine Schwimmbrille aufgehabt und im Schwimmbad war ich danach auch nicht mehr. Also komplett untrainiert. Die Distanz war 400 Meter oder 380 Meter schwimmen, 18 Kilometer Fahrrad fahren und 4,2 Kilometer laufen. Ich habe hart gelitten. Ich bin durchgekommen. Ich war unfassbar langsam. Also ja, aber irgendwie gibt es halt schon das coole Gefühl, wenn du weißt, okay, 1,5 Stunden Sport aus dem Stand geht irgendwie immer noch. Auch wenn es natürlich mehr Spaß macht, wenn du trainiert bist, wenn du weißt, okay, weiß ich nicht, auf dem Fahrrad, wenn dich der eine überholt, kann ich mich dranhängen, da kann ich dranbleiben oder ich kann mal einen Berg hochsprinten oder ich kann beim Laufen irgendwie die letzte Runde nochmal richtig Gas geben. Das war halt alles nicht drin. Ich musste quasi von Anfang an rausnehmen und gucken, dass ich irgendwie durchkomme. Ich saß auf dem Rad, nach 2 Kilometern haben mir die Oberschenkel gebrannt. Da dachte ich mir, boah, dass die Oberschenkel brennen, das kennst du sonst irgendwie nach, weiß nicht, also bei so einem Wettkampf nach 15 Kilometern, aber dann hast du halt richtig gebolzt, dann hast du nur Vollgas gegeben. Ja, dann darf es auch mal brennen, dann dürfen auch die Oberschenkel wehtun, aber eben nicht nach 2 Kilometern.
Ja. Oh mein Gott. Also ich habe jetzt nur immer den Effekt, ich fahre jetzt sehr viel länger zur Arbeit mit meinem Fahrrad und ich merke dann irgendwie, dass ich so nach... ist dann so der 25. Kilometer für den Tag. Und ich bin jetzt halt auch im Moment nicht so richtig trainiert. Also auf der Rückfahrt abends, ne, steckt dir halt die Hinfahrt, ein ganzer Arbeitstag und dann so ein Großteil der Rückfahrt in den Knochen. Insgesamt fahre ich so etwas über 30 Kilometer dann Fahrrad. Und ich merke dann immer so die letzten 3-4 Kilometer, das zieht sich so sehr, meine Beine sind so leer und ich fühle mich schlapp, kaputt, ich will nicht mehr und also es ist kein schönes Gefühl. Irgendein Tipp von dir, was ich da machen soll? Soll ich da irgendwie einen Energieriegel fressen oder irgendwas?
Nö, oder? Eigentlich müsste es gehen. Also ja, die ersten 20 Mal tut es weh, aber dann muss halt, also irgendwann müsste ja der Trainingseffekt kommen.
Ja, klar.
Oder du fährst halt immer schneller. Kann natürlich sein, dass du immer bei den letzten 2 Kilometern dann oder letzten 3 Kilometern so ausgepumpt bist, dass hier Schluss ist. Da musst du halt früher ein bisschen rausnehmen. Also das ist das, was ich machen würde, glaube ich.
Okay, da muss ich mal ein bisschen drauf achten. Also ich fahre meistens ohne nennenswert drauf zu achten, aber ich könnte es ja mal. Ja. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich da immer losbolz wie ein Irrer. Ich glaube, so schnell bin ich gar nicht.
Ist ja egal. Also du kannst ja, ich bin ja auch total langsam gefahren und es war trotzdem zu schnell.
Na ja, okay, so gesehen, ja.
Also wenn du richtig Druck auf die Pedale bringst für dich, für deine Verhältnisse, dann, und ob das jetzt 15 km/h sind oder 25 oder 35 oder 45, ja, wenn es das ist, was du leisten kannst, brennen die Beine.
Ich glaube, ich fahre immer so in der Größenordnung, was so ein E-Bike fährt, so 25 so ungefähr. Mhm. So mein, nicht ja. Immer, klar, wenn es berghoch geht, ein bisschen langsamer, aber so in der Ebene fahre ich immer so 25, 26, 27, so Pi mal Daumen.
Ja, das bin ich am Wochenende mit dem Rennrad gefahren. Da brannt es schon.
Ja, das fahre ich halt mit meinem Citybike mit, ja, mit oh. Tasche hinten dran und Zeug und Schloss und allem dabei.
Genau. No. Ja, also du kannst natürlich versuchen irgendwie, weiß nicht, Festintervalle, fährst mal einen Umweg. Du kannst natürlich jetzt auch einfach 3 Wochen lang einen Umweg fahren, immer 4 Kilometer mehr. Dann hast es.
Ja, im Moment ist ja so, dass ich total, da fahre ich einmal die Woche oder so. Ich muss das jetzt, wenn es jetzt verlässlich besseres Wetter wird, heute hat zum Beispiel schon wieder geregnet wie Sau, da muss ich mal versuchen, das etwas zu mehr sozusagen wieder zur Angewohnheit zu machen.
Mhm. Ja.
Aber es ist ja immer so, ja, okay, ich habe zwar Schutzbleche und alles, ich könnte auch im Regen fahren, aber ja, da kommst du halt komplett durchweicht in der Arbeit an. Das ist halt auch
zu. Ja, also gerade der Hinweg, wenn du auf dem Rückweg nass wirst, ist ja dann relativ egal, außer wenn du irgendwie Papiere oder Rechner oder sonst irgendwas dabei hast, aber auf dem Hinweg nervt es halt wirklich.
Ja, also ich habe eine wasserdichte Packtasche hinten, das wäre jetzt nicht das Problem. Also nass werden würde da nichts, was nicht nass werden muss. Mhm. Aber ja, es stimmt schon. Also auf dem Rückweg wäre es egal, auf dem Hinweg wäre es echt scheiße.
Ja. Was relativ unangenehm oder also unangenehm klingt echt total untertrieben, was richtig scheiße war bei dem Wettkampf. Aus unserem Team hat es eine übelst geschmissen.
Aua.
Die ist bei vermutlich deutlich über 40 Sachen von irgendjemandem abgeräumt worden und hat sich irgendwie Schulter-X-Gelenksprengung und ein paar Bänder abgerissen.
Oh, aua, aua, aua.
Genau. Und die wollte im Sommer in Frankfurt beim Ironman starten. Und ja, die hat vor einer Woche einen halben gemacht, war ultra fit, hat ihren Freund deutlich geschlagen, super drauf, total fit. Und dann macht die so einen Spaßwettkampf mit uns, weil wir sonst zu wenig Leute im Team hätten. Ja, also die ist noch nicht mal bei uns in der Firma. Und dann kommt da so ein Honk und räumt sie ab. Also wir wissen nicht genau, was passiert ist. Ist jetzt auch müßig, darüber zu spekulieren. Eine Freundin von ihr hat wohl irgendwie war 200 Meter hinter ihr auf dem Aerobars, guckt auf die Straße, guckt einmal kurz hoch und sieht sie halt oben in der Luft hängen und dann runter dotzen.
Fuck.
Ja, und es war klar, also die sind aus dem Wendepunkt raus und dann auf die Gerade und gib ihm. Und die ist halt in dem Tempo unterwegs, wo sie auf der Geraden auch 40 fährt. Und ja, kannst dir vorstellen, 40 ohne Schutzkleidung im Straßengraben. Und ich habe nur einen Rettungswagen stehen sehen und ich habe dann nochmal rausgenommen, weil ich mir dachte, ach, ich möchte heute Abend wieder zu Frau und Baby nach Hause und ganz entspannten Tag haben. Und wenn ich 10 Minuten länger brauche oder 3, ist mir das auch egal. Und,
ja. Ja, irgend so eine Rückblicksfunktion von, ich glaube, es war die Fotos-App auf dem Apple TV, hat mir neulich so einen Rückblick hinsortiert, wo ich im Gipsfuß im Rollstuhl sitze und Theresa schiebt mich zum Auto. Wo ich.
Ach, da war der Surfen oder so, gell?
Ja, würde ich 2017 bei diesem Surfunfall da, hier bei dieser stehenden Welle.
Surfunfall, das klingt so dramatisch.
Ja, es, so, ja. Du, da habe ich 3 Wochen mit rumgemacht mit dem Fuß, bis der wieder, bis das ich wieder richtig laufen konnte.
Lang, gell?
Ja, es hat fürchterlich wehgetan. Am Ende war es am Ende nur irgendwie eine Verstauchung und ein riesiger Bluterguss. Aber es hat echt fies wehgetan. Und ja, am Anfang waren sich die Ärzte ja nicht sicher, was es ist und haben es deshalb erstmal eingegipst. Na, ist lustig, wenn dann so, ja, da war ich dann auch abends wieder bei Frau und Kind, so wie du es gerade gesagt hast, aber nicht mehr in dem Zustand, wie ich eigentlich, ich eigentlich hätte sein wollen.
Ja. Also fällt mir ein, dieses Time-Hop, was du mir empfohlen hast, vor 40 Tagen, glaube ich, nutze ich sehr regelmäßig. Finde ich schön. Ist genau das, was ich eben vermisst hätte durch quasi das Löschen.
Mhm.
Und sonst, ich nutze nach wie vor, also es gibt Tage, wo ich hin und wieder mal die Facebook- oder Instagram-Webseite ansurfe. Und sonst, aber dann scrolle ich so ein bisschen und denke mir so, oh, ist langweilig. Und dann mache ich irgendwas anderes.
Dann machst du irgendwas anderes.
Ja, also hatte ich ja irgendwie vor ein paar Sendungen erzählt, dass ich das alles gelöscht habe.
Erst war tatsächlich auch die Piratensendung, die ich gerade kürzlich erst gehört habe. Deshalb habe ich das auch gerade wieder präsent, was du da erzählt hast.
Ja, sehr gut. Ich kann es
ja, als
Experiment wirklich empfehlen. Also irgendwie, man hat anders Zeit. Also man macht halt andere Sachen. Also natürlich, wenn ich auf Top sitze und sonst irgendwie durch Instagram gescrollt habe, lade ich jetzt irgendwie ein Spiel oder ich, keine Ahnung, surf durch Twitter oder ich gucke mir irgendwie Wahlergebnisse an oder sonst irgendwas. Aber man macht halt nicht immer das Gleiche so ferngesteuert. Also muss ich halt kurz überlegen, was man macht. Dass man dann was total Sinnloses macht, steht auf einem anderen Zettel.
Ich habe jetzt immerhin mal das Intro von Lemmings gespielt, was mir Christoph letzte Woche empfohlen hat.
Ah, stimmt. Ihr habt letzte Woche, das habe ich auch geguckt. Ich war ja dann sehr froh, als ich die Aufklärung bekommen habe für dieses lustige Cover, was ihr in die Telegram-Gruppe gepostet habt. Worüber reden die wohl? Was ist denn das?
Das war jetzt nur so ein bisschen absichtlich, dass ich das nicht dem Christoph direkt geschickt habe, sondern das in die Gruppe getan habe.
Ja,
ich dachte mir, da kann sich der
Stefan,
wenn ich so Softporno-Cover verlinke, weil ich irgendwie den Titel falsch verstanden habe von Christophs Film, dann kann ich das ja mal in die Gruppe tun und dich auch noch mit verwirren.
Hat ja funktioniert.
Hat funktioniert, sehr gut. Ja, was sagst du zur Europawahl? Beziehungsweise, warst du wählen? Hast du deine Pflicht erfüllt?
Natürlich habe ich gewählt.
Ich auch. Es wurde ein bisschen überschattet dadurch, dass meine Tochter sich direkt auf dem Parkplatz vom Wahllokal auf so, da sind so Sitzbänke und da musste sie dann rüber marschieren. Und dann ist sie da ganz stolz drüber marschiert und das ist irgendwie so 20 Mal hintereinander gut gegangen und beim 21. Mal läuft sie ganz stolz auf mich zu, tritt ins Leere und macht einen Abflug sondergleichen. Halt so von so einer Sitzbank halt, ja, so eine öffentlichen Bank draußen, also mehrere nebeneinander und man konnte halt so von einer zur anderen laufen, weil die direkt aneinander standen und so, auch so welche, die oben gerade sind, also nicht so diese geschwungenen, sondern so wirklich komplett gerade Oberflächen und dann lief sie da so lang und naja, wenn man mit einem Fuß ins Leere tritt und in dem Augenblick nicht hinguckt, dann macht man einen Salto und liegt auf dem Boden. Mhm. Das gab ordentlich Gebrüll. Das war so mein Wahlsonntag.
Mhm. Ich kam halt vom Triathlon, war entsprechend platt und bin dann noch zur Wahl geschleppt. Leicht stinkend, aber Demokratie muss nicht gut riechen.
Das ist gut. Andere Leute, hatte ich auf Instagram gesehen, auch Hörer hier von uns, machen sich fein mit Anzug und Krawatte.
Oh, das ist auch cool.
Schöne Grüße an die, du weißt, wer du bist. Und du gehst stinkend hin, das ist cool. Also egal wie, Hauptsache man geht hin. Also,
ja. Ich habe gedacht, so, boah, du könntest jetzt auch duschen gehen, aber wenn ich jetzt geduscht hätte und dann, weißt du, sitzt die gemütliche Hose an auf der Couch und dann, gehst du stinkend zur Wahl.
Dazu ist es zu wichtig am Ende, wenn du da nicht gegangen wärst.
Ja,
Tja, hier bei uns war ja noch in Frankfurt, Enkheim, war ja noch die Abschlusskundgebung, ne, nicht Kundgebung, sondern Abschlussveranstaltung des AfD-Wahlkampfs.
Echt?
Ja, war hier im Saalbau Enkheim, im Volkshaus, wahrscheinlich habe ich es deshalb genommen. Und nee, ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich deshalb da immer hier stattfindet, weil die anderen Saalbausäle, die man so mieten kann in der Stadt, die sind alle irgendwie in engen Wohngebieten und irgendwo, wo sie sich schlecht sichern lassen von der Polizei. Und die Gegendemonstration, mit der ist ja immer zu rechnen und nicht nur zu rechnen, sondern die findet auch statt.
Ja,
und gut. Deshalb ist da ein extremes Polizeiaufgebot dann natürlich da, um ja, der AfD da zu ihrem Recht zu verhelfen, dass sie ja dann doch bei allem Hass, den ich auf die AfD möglicherweise aufbringe, hat sie dieses Recht natürlich schon.
Ja, und wir wollen es auch verteidigen, so blöd
es ist. Aber wir wollen trotzdem auch dagegen demonstrieren. Und weil auch das ist unser Recht dann in dem Fall. Ja, und insofern, die Polizei muss es irgendwie sichern, dass die beiden Gruppen da nicht aufeinander knallen. Und das macht sie natürlich auch. Hier ist, glaube ich, alles friedlich verlaufen. Es gab da mal so ein, zwei kleine Rangeleien, weil da irgendwem versucht hat, den Zutritt ein bisschen zu erschweren. Und die Polizei dann mal eingreifen musste. Aber soweit ich das alles überblickt habe, war das harmlos. Und ja, dann habe ich irgendwie beim ZDF, gab es Bilder vom Inneren der Veranstaltung. Da saßen halt so, ich weiß nicht, lass es 50 arme Gestalten. Ich habe
irgendwie was gesehen, ja genau.
Ja, das waren so ein paar, also das war nicht mal halb voll der Saal. Ich kenne den Saal, ich war da schon ein paar Mal drin, weil da sind öfter mal so Mitgliederversammlungen von so einer Genossenschaft, wo ich Mitglied bin. Und der geht voller, also da gehen deutlich mehr Leute rein, als auf diesem Foto zu sehen waren. Da saßen halt so in den ersten 6, 8, 10 Reihen von irgendwie wahrscheinlich 40, wenn du es ordentlich bestuhlst, saßen ein paar Hanseln und draußen waren halt irgendwie so die dreifache Menge an Gegendemonstranten. Ja, die waren laut, die waren pink und so muss es sein.
Ja, warst du da auch auf der Demo?
Ja, ich kann ja gar nicht anders. Also ich meine, es ist Teil meines Heimwegs meine Freundin stand da eh noch rum, dann sind wir da noch, ja, standen wir da halt noch. Also ich war nicht so wahnsinnig lang da, meine Freundin hat da eine ganze Weile ausgehalten und hat noch mit Leuten geredet, die da rein wollten, hat sie davon abgebracht, da reinzugehen. Also die hat alles gegeben.
Ja, sehr gut.
Vorher war sie noch bei Fridays for Future, also die hat richtig
an dem Tag. Der ganze Tag hier.
Demo-mäßig voll aufgedreht.
Ja, fein. Ja. Apropos Politik, ich hatte vor einigen Ausgaben mal den Podcast 6 Minuten Politik empfohlen. Der hat sich dann irgendwie in der Woche, nachdem ich ihn empfohlen habe, umbenannt in Politik mit Schwung. Was natürlich super ist.
Ja.
Ja. Gregor Schwung lässt dann dieses Wortspiel nicht aus. Und der hat.
Ich deshalb. Oh Gott.
Ja.
Ich dachte, ist doch eigentlich ein cooler Name, aber dass da ein blödes Wortspiel dahinter steckt.
Ich finde es trotzdem sehr lustig.
Ja, es macht es natürlich irgendwie sogar noch besser, aber im ersten Augenblick hatte ich halt überhaupt nicht damit gerechnet, sondern dachte, es ist nur ein netter Name.
Ja, wollte ich eigentlich schon letzte Woche empfohlen haben, aber irgendwie letzte Woche konnte ich nicht. Der hat vor der Europawahl jetzt mit allen im Bundestag vertretenen Parteien ein Interview geführt zum Thema Europawahl und so weiter. Unter anderem eben auch mit diesem unsäglichen Meuten von der AfD. Und ich bewundere ihn, wie ruhig er geblieben ist. Er ist nicht durchgehend ruhig geblieben. Aber es ist erschreckend, wie antieuropäisch
der Mann redet.
Und was für einen Scheiß der von sich gibt. Und was mich aber noch viel mehr schockiert hat, wie nah die CDU da dran war.
Mhm.
Also, weiß nicht, habe ich ja schon mehrfach erzählt, ich war früher auch mal in der Jungen Union unterwegs. Also habe da durchaus schon irgendwie eine Nähe dazu. Aber das hat mich wirklich schockiert, wie was der für Sachen rausgehauen hat. Das war wirklich unangenehm.
Ja, ich meine, wollen wir den Elephant in the Room, den das Rezo-Video auch noch ansprechen. Also es ist ja, das Video hin oder her, ja, ich meine, das war ein spaßiger, unterhaltener Dings und da hat sich halt mal die Wut der jungen Generation Luft gemacht und ich finde es auch einfach nur richtig, dass diese YouTube-Generation sich, nachdem sie ja, wenn sie Fridays for Future machen, heißt es Schnauze halten, zur Schule gehen. Wenn sie gegen Artikel 13 demonstrieren, heißt es, ihr seid alles Bots und ihr werdet von Russland bezahlt oder es ist eine Kampagne von Google oder irgendwas. Also die Politik tut großväterlich, herablassend von oben runter tätscheln. Also so ziemlich das Arroganteste, was man machen kann.
Jetzt siehst du jetzt am Wahlergebnis. Also.
Ja, genau. Und dann, lässt sich ein Vertreter dieser jungen Generation, auch wenn er schon 26 ist, einfach mal redet sich die Wut vom Hals und das mit 13 Seiten Dokumentation hintendran, von der nicht alles richtig sein muss,
nee.
Aber das Allermeiste dann doch, also wenn man sich die Faktencheck-Artikel so durchliest, dann geht das einfach alles in die richtige Richtung. Da sind vielleicht der ein oder andere Fakt ist nicht ganz 100% richtig dargestellt oder mal ein bisschen vereinfacht oder irgendwas, aber im Großen und Ganzen haben die meisten Faktenchecks ergeben, liegt er richtig. Und dann solche Reaktionen wie die Kramp-Karrenbauer irgendwie, oh, wenn sich jetzt hier 70 YouTuber, dann, also wenn sich, da muss man ja mal über nachdenken, ob das so richtig ist. Also irgendwie, keine Ahnung, will sie die Meinungsfreiheit jetzt einschränken oder irgendwas, keine Ahnung. Also,
ja, genau, was willst du denn machen? Also so, jeder hat doch das Recht. Also wir beide hier in unserer Sendung könnten doch auch aufrufen, zu was wir der Ansicht sind, was Leute hätten wählen sollen. Das funktioniert natürlich jetzt zeitlich nicht, aber auch vor der Wahl.
Ja. Haben wir ja im Grunde. Wir haben ja gesagt, wählt nicht die AfD. Also, ja. Also, es ist sehr entlarvend, was gerade alles passiert. Ja, auch, dass die.
Das habe ich nicht verstanden.
Dass die CDU
das,
jetzt.
Das, was halt ja. Unsere Generation, sage ich jetzt mal so, an unpolitisch war. Also. War ja schon relativ, natürlich sind wir wählen gegangen und so weiter, aber so heftige Themen gab es ja nie. Also irgendwie, dass Schule geschwänzt wird, um politisch sich zu engagieren für Umweltschutz oder sonst irgendwas, gab es nicht. Davor gab es irgendwie große Demonstrationen Stadtbahn West und dann Abrüstungsdebatte und so weiter und so weiter, aber bei uns war es irgendwie sehr, ich sag mal, relativ wenig.
Nee, bei mir fing es erst so richtig an mit Netzpolitik, so ich glaube Zensursula-Debatte, war so. War
ja genau, aber da war, so. Waren wir ja halt auch nicht mehr
da war
Teenager
ich nicht mehr,
oder Anfang nee, 20.
Also, genau, nee, das war schon Studium oder
da
so.
Da waren wir doch irgendwie, also wir sind halt sick. Und ja, aber auch natürlich gab es auch in unserer Generation politisch engagierte Leute, aber generell war das halt sehr wenig. Und jetzt kommt halt wieder eine Generation nach, die sich politisch engagiert. Und ja, dass das durchaus zu Überraschungen führt, kann man verstehen, dass man damit so scheiße umgehen muss. Ja, also die Parteien müssen halt jetzt irgendwie eine Möglichkeit lernen, damit umzugehen.
Das wird halt ein Bumerang werden. Also ich meine, wenn du so mit denen umgehst, ich meine, klar, das Wahlvolk war schon immer irgendwie wie so, oh, ein Eichhörnchen. Und also, ja, das war ja oft so, dass wenn im nächsten Wahlkampf sind dann irgendwelche anderen Themen, was ist ich, die Kekssteuer oder so, und dann wird da so lange drauf rumpolemisiert, bis das dann das Wichtigste vom Wichtigsten ist und dann hat man völlig vergessen, was man in den ersten 3 Jahren der Legislaturperiode alles für einen Hass aufgestaut hat, wenn in den letzten Drittel der Legislaturperiode dann wieder die richtigen Themen gesetzt werden, dann haben die alle wieder vergessen, wen sie gehasst haben. Das ist leider immer sehr anstrengend zu beobachten.
Aber auf der anderen Seite, deswegen haben wir keine direkte Demokratie, es müssen auch mal unangenehme Sachen durchgesetzt werden. Also.
Ja, deshalb fand ich übrigens diesen Wahl-O-Mat, ich habe immer ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zum Wahl-O-Maten und ich hatte jetzt gesehen, es gab den Digitalomat, bisschen blöder Name, weil ich glaube, er kümmert sich gar nicht so sehr nur um digitale Themen, aber der hat tatsächlich die Leute sozusagen, also da hatte ich auch zu so Thesen befragt, wie du dazu stehst, und hat dann bewertet, nicht quasi, was in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien steht, was sie behaupten, was sie machen wollen, sondern das waren Fragen zu Dingen, die schon entschieden worden sind. Und die Bewertung basierte quasi darauf, wie die Partei mehrheitlich abgestimmt hat. Und demzufolge so, ja, messt sie an dem, was sie tun und nicht an dem, was sie sagen. So nach dem Motto. Das ist natürlich trotzdem wie der Wahl-O-Mat. Meine Hauptkritik daran ist ja immer, dass man die Thesen, also dass man da auch sehr viel Hintergrundinformationen braucht, um diese Sachen richtig einzuordnen.
Ja.
Weil wenn da steht irgendwie, ja, sind sie hier für Fluggastdatenspeicherung, bla, irgendwas, da weiß doch Joe Blow nicht, was er antworten soll.
Mhm.
Und da müsste man ja erstmal erklärend eingreifen, dass das A irgendwas für sich, also dass die Befürworter irgendwie sagen würden, das ist für Sicherheit, und die Gegner würden sagen, das ist eine Sache hier mit Überwachungsstaat und so weiter und so weiter. Das findet ja alles nicht statt, sondern das Ding sagt ja irgendwas mit Fluggastdaten, und dann musst du irgendwas ankreuzen.
Ja.
Und wenn du da keinen Hintergrund hast, dann bist du am Arsch. Und das ist natürlich da genauso, und da ist es sogar noch weitergehend so, dass du halt überhaupt nicht erfährst, ob irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt genau die Politikpresse verfolgen würdest, dann wüsstest du vielleicht, dass die Grünen da nicht zugestimmt haben, weil sie dafür in irgendeinem Deal was anderes gekriegt haben, was ihnen wichtiger war, und dann würdest du vielleicht das anders bewerten und würdest sagen, naja, okay, das wäre mir auch wichtiger gewesen, da kann ich jetzt mit leben, weil sie sind halt nicht die Regierungspartei, da mussten sie die Kröte vielleicht schlucken. Das ist natürlich auch alles total unterkomplex, aber ja, immerhin. Besser als nichts. Das ist eh immer das Problem. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass die Rezepte immer alle unterkomplex kommuniziert werden und dann aber in der vollen Komplexität verhandelt werden müssen, und dass das irgendwie niemand durchblickt, der sich da nicht 24/7 mit beschäftigt.
Ja, das ist eh. Das ist aber auch ein schwieriges Thema, das richtig zu kommunizieren, wirklich zu verstehen. So.
Ja, und wenn man sich dann überlegt, weißt du, wenn du dein Lebensunterhalt nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach verdienst, wie jetzt wir beide vielleicht, und dann noch Zeit in deinem Leben hast, dich mit sowas zu befassen, sondern wenn du vielleicht irgendwie 3 Jobs arbeitest, ja, die alle nur Mindestlohn zahlen, und danach tot ins Bett fällst, dann hast du einfach vielleicht nicht die Möglichkeiten, dich da so eingehend mit zu befassen, selbst wenn du es wolltest. Wann willst du das dann machen? Und ja, das ist dann immer das, wird dann so einer, sagen wir mal, sozial etwas unter, also.
Ja, es muss ja noch nicht mal so krass sein. Ich habe heute ein Gespräch gehabt beim Mittagessen in der Firma. Ein Kollege von mir ist in der Fraktion der örtlichen CDU, und es ging irgendwie natürlich auch ums Wahlergebnis und Klima und so weiter, und dann hat er gesagt, so, ja, CO2-Steuer, das kann man einfach erklären, aber wenn das Klimaprogramm oder CO2-Steuer, was auch immer da irgendwie gemacht werden muss, von der CDU so unklar oder so schlecht verständlich ist, dass ich das als Fraktionsvorsitzender nicht erklären kann, dann haben wir halt echt ein Problem. Und da ist viel Wahres dran.
Ja, aber das ist halt die Aufgabe eines Politikers, gell? Er muss werben für seine Ideen und.
Ja, natürlich. Aber die Partei muss es halt auch hinkriegen, ihre Themen so zu verarbeiten oder bearbeiten, dass sie nicht nur von jemandem, der quasi als Hobby Politik hat, verstanden werden können, sondern es muss auch für Leute verständlich sein, die sich vielleicht wie wir für Politik und das ganze Thema interessieren. Und auch für Leute, die sich eigentlich nicht dafür interessieren, sondern die nur mal irgendwie Stammtischstichworte aufstappen. Und trotzdem muss man es irgendwie verstehen können, was da jetzt passiert, wenn, weiß ich nicht, eine CO2-Steuer kommt, um irgendwelche Sachen zu fördern und andere Sachen zu dämpfen. Oder sonst irgendwas passiert.
Ja, aber im Falle der CDU, also ich meine, die CDU ist jetzt nicht gerade der große Vertreter der CO2-Steuer.
Nee, insofern da war jetzt kann ein Beispiel,
das,
was eben.
Ja, nee, ich meine, aber das kann CDU nicht die Lösung sein. es kann nicht die Lösung sein, dann zu sagen, oh, Thema schwer kommunizierbar, kriegen wir nicht vermittelt, machen wir nicht. Sondern, ich meine, es muss halt gemacht werden irgendwie. Wir müssen dieses Thema angehen. Und wenn es nicht vermittelbar ist, dann muss ich Wege finden, wie ich es vermittle. Und im Zweifel muss ich es trotzdem durchsetzen. Und dann werde ich halt nicht wieder gewählt. Dafür habe ich das Richtige getan. Dann kann ich irgendwie, wenn ich 70 bin, immer noch in den Spiegel gucken. Muss ich danach halt vielleicht doch wieder, keine Ahnung, was sie so sind. Sie sind immer Jäger und Lehrer, wenn sie im Bundestag sitzen. Doch nochmal zurückgehen auf den Hochsitz oder so. Ja, also das ist halt das Problem. Gell? Das Vermittelbarkeit mag ja alles stimmen, aber es ändert nichts daran, dass das Thema wichtig ist und gemacht werden muss. Tja, also ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen waren alle wählen und können mit dem Ergebnis, ich meine, der große Rechtsruck in Europa ist ausgeblieben, auch wenn er in einzelnen Ländern doch sehr stark war, so insgesamt sind wir nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Dank Böhmermann vielleicht, weiß man nicht. Das ist auch noch so ein Thema, oder? Das ist dieses Video. Und warum wusste Böhmermann davon? Ich rede jetzt von dem Strache-Video für Leute, die es jetzt ja vielleicht in 2 Jahren hören und nicht mehr ganz einordnen können.
Vielleicht hat er es auch angeboten bekommen.
Ja, meinst du ernsthaft, dass irgendjemand macht ein Video, mit dem man Strache erpressen kann, könnte, vielleicht sogar hat, weiß ich nicht.
Vielleicht hat ihn auch erpresst, ist nichts geworden und dann ja, bietest du es halt allen Leuten an und Spiegel schlägt zu und Böhmermann sagt so, oh, nee.
Aber nicht nur, dass Böhmermann es nicht genommen hat, sondern Böhmermann wusste auch, wann es veröffentlicht wird. Muss also auch noch Kontakte zur SZ oder zum Spiegel haben.
Ja. Vielleicht kennt da irgendjemand, vielleicht, weiß ich nicht, folgt ihm ja auf Twitter und hat einen DM geschrieben, so hier.
Ja, natürlich, das es gibt tausend Wege, aber
kann ja durchaus sein, dass eben diese Quellen da dann auch so funktionieren.
Jetzt stell dir vor, du bist HC Strache und irgendeiner steckt dir morgens, wenn du ins Büro kommst, du übrigens, da gestern war in Österreich so eine Preisverleihung und der Böhmermann, der hat da was gesagt, das erinnert mich an was wir vor 2 Jahren gemacht haben.
Ja, geil.
Und dann
sitzt du ein halbes Jahr da rum.
Dann guckst du den Videoausschnitt an, wo der Böhmermann quasi da sagt, ja, ich sitze hier gerade auf Ibiza mit einer russischen Oligarchin und bin voll auf Red Bull und versuche irgendwie die Kronenzeitung zu kaufen. Und du denkst dir so, oh shit, das ist so specific, dass ich weiß genau, auf was das abzielt. Und was machst du dann? Rufst du Böhmermanns Management an und sagt, was wollt ihr haben? Oder
wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, vielleicht hätte er auch einfach zurücktreten sollen.
Ja, oder.
In dem Moment ist er nämlich nicht mehr käuflich. Oder also erpressbar, so rum.
Naja, erpressbar, nicht, das sagen wir mal, der Wert dieser Erpressung ist nicht mehr so hoch, aber wenn du nur zurücktrittst, weil du sagst irgendwie, keine Ahnung, hier familiäre Gründe, ich muss mich mal rausnehmen, kannst ja irgendeine Bullshit-Begründung dir ausdenken.
Ja.
Dann ist deine politische Karriere noch nicht ruiniert, dann hast du noch alle Optionen auf Comeback und ich meine, das kann ich dir immer noch wegerpressen. Wenn ich das Video veröffentliche, dann war es das mit dem Comeback, zumindest für die nächsten paar Jahre.
Ja, wenn ich was Vernünftiges gelernt habe, dann mache ich halt einen anderen Beruf. Fertig.
Der ist Rechtspopulist. Der kann wahrscheinlich nichts anderes.
Sein Beruf. Kann man das studieren?
Nee, aber da braucht man so ein Mindset für, das macht einen für den Rest der Welt unverwendbar.
Okay.
Trotzdem, diese Situation, ich finde das so lustig, dass der da quasi mehrere Wochen, ich weiß nicht genau, wie lang der Zeitraum
das
war.
Das ist schon lange.
Dass der da quasi wusste, dass jederzeit die Bombe platzen könnte, wie der jeden Tag zur Arbeit gegangen sein muss. Es trifft ja einen richtigen, so einen wahnsinnigen Unsympathen. Also da finde ich es ja nur, I'm all for it, aber das ist so eine geile Situation irgendwie.
Die ersten paar Tage wird dich das stressen und irgendwann gewöhnst du dich ja auch an so eine Situation. Aber trotzdem, das ist echt fies. So, okay, heute ist nichts passiert. Auch so die ersten Tage so. Okay, der Böhmermann weiß es. vielleicht war ihm auch in der Situation überhaupt nicht bewusst, dass das fake war.
Naja, für ihn wird das halt so ausgesehen haben, wie wir haben da mal diese Oligarchin getroffen, haben mit der geredet, die hat große Sachen versprochen, aber am Ende ist es nicht so gekommen. Blöde Nuss, ja, am Ende hat es nicht funktioniert. Genau, blöde Nuss, dumm, scheiß, machen wir weiter wie gehabt. So so nehme ich an, wird das wahrscheinlich abgespeichert worden sein, mehr oder weniger. Und dann, 2 Jahre später, ist schon alles vergessen und verdrängt, erzählt dir einer, der überhaupt nicht davon wissen darf und kann.
Gar nicht.
Spezifische Details. Kommst du dann sofort darauf, dass das gefilmt worden ist? Oder gehst du davon aus, dass jemand geplaudert hat aus dem Kreise? Oder ja. Was? Also,
ach so, stimmt. Der muss ja noch gar nicht wissen, dass es ein Video gibt. Es kann ja sein, dass der nur denkt so, war vielleicht fake.
Die russische Oligarchin hat geredet, ja. Also vielleicht ist es trotzdem eine echte Oligarchin, aber die hat halt mal wieder bei einer Flasche Wodka zu viel, hat die alles ausgeplaudert mit dem Böhmermann, keine Ahnung. Mhm. Also der kann sich ja viele Sachen ausmalen. Der muss ja nicht sofort wissen, dass er verarscht worden ist, dass das ein Video gibt und so. Also da dreht dein Kopf ja durch. Also du machst ja 1 Million Szenarien durch. Also ich habe jetzt kein Mitleid. Ich weiß auch nicht, ob er so kreativ denken kann, dass er so viele Szenarien durchmacht oder.
Nee, aber wie gesagt, hatte ich mir auch schon überlegt, das ist echt so eine richtige Scheißsituation. So, okay, da erzählt jemand öffentlich, er weiß, was du getan hast. Oh. Monster-Filmtitel. Das passt ja wieder. So kriegen wir Politik in unseren Podcast. Strache, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Auf Ibiza.
Habe ich auch einen schönen Tweet gelesen, wo irgendwie so ein gefakter Facebook-Screenshot drin war, wo Facebook dir als Memory vorschlägt, oh hier, vor 2 Jahren Ibiza, guck doch mal die schönen Fotos im Strache auf Ibiza und so. Nein!
Man weiß auch noch immer nicht, wer es war, oder?
Nee, weiß man nicht. Gibt ja lustige Theorien bis hin zum Mossad oder so, keine Ahnung. Also ist
am Schluss alles so. Immer der Mossad.
Am Ende immer der Mossad, ganz wichtig. Damit kommen wir auch wieder zum Film zurück, aber
ja.
Nee, weiß man nicht. Weiß man tatsächlich nicht. Ist auch wirklich interessant, sich zu fragen, also cui bono, ja, was die Verschwörungstheoretiker immer fragen, wem nützt es, zu wessen Vorteil? Wenn du so ein Video machst und hast damit jetzt quasi eine Waffe in der Hand, mit der du HC Strache zu Fall bringen kannst und hast die Waffe vor der Österreich-Wahl, wo er überhaupt erst an die Macht kommt. Warum benutzt du es nicht vor der Wahl? Und B, wenn du es dann erst nach der Wahl zu verwenden gedenkst, was bringt dich dazu, das ausgerechnet jetzt zu machen? Und nicht irgendwie vor 6 Monaten oder in 6 Monaten? Also, Man kommt ja dann, wenn man schon so lange auf dem Videomaterial sitzt, nicht plötzlich so, wacht man morgens auf und denkt sich, oh, heute könnte ich ja mal. So, und dann sagt man Böhmi Bescheid, so, übrigens, mache ich dann übermorgen, ne?
Naja, warte. Ja. Der muss es ja, hat es ja erst im Spiegel gegeben. Der Spiegel hat es geprüft. Da sind ja auch noch ein paar Wochen ins Land.
Ja, okay,
gegangen. Also kann Böhmi sein, dass Böhmi, obwohl nie der.
Das ja, Böhmi kennt einen, der einen kennt, der bei der Süddeutschen arbeitet, der es ihm gesteckt hat. Okay, geschenkt. Aber
kann sein,
trotzdem muss der Typ, der das Video hat, irgendwann morgens aufwachen und denken, oh, dieses 2 Jahre alte Video, das liegt da irgendwo hinten in dieser Kiste bei der Waschmaschine da. Das hole ich jetzt mal raus und das schicke ich jetzt mal dem Spiegel. So, also warum jetzt? Also was, weißt du, wenn du irgendwie überlegst, ich könnte Strache erpressen, ich könnte mir damit irgendwas könnte mir damit irgendeinen Vorteil verschaffen oder so. Und dieser Grund fällt dann aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen weg.
Vielleicht hat er auch versucht, Strache zu erpressen und Strache hat irgendwann gesagt so, nee, ich bezahle dir kein Geld. Also weiß nicht, vielleicht musste der dem jeden Monat 1.000 Euro geben oder 10.000, keine Ahnung. Und er hat irgendwann aufgehört, das Geld zu überweisen. Und dann sagt er irgendwann so, okay,
alles klar. Auch eine schöne Theorie, ja, finde ich auch nicht gut.
Also,
ja, oder du hältst es halt
in Einnahmequelle ist. Nazis erpressen.
Meinst du halt nicht nur einen, so also 50 Nazis auf der Payroll, so kommt jeden Monat richtig Kohle rein. Bitcoin-Konto sprudelt nur so. Ja, nee, oder weißt du, du hast die Möglichkeit, Strache zu erpressen und denkst dir, okay, ich habe dieses Video und jetzt gibt's irgendwas, was du von ihm willst oder so oder keine Ahnung oder irgendeine Situation, die dir ermöglicht, was aus ihm rauszuquetschen und dann gibt's Anzeichen dafür, dass diese Situation jetzt entweder nicht mehr so demnächst nicht mehr so sein wird und dein Material droht wertlos zu werden.
Mhm.
Und dann sagst du, jetzt muss ich's abfeuern, jetzt oder nie, so. Sowas irgendwie, aber ich krieg da auch kein gutes Beispiel konstruiert, warum das so sein könnte. Weil so, es hat sich ja eigentlich an der Grundsituation nichts geändert. Also die ganze Änderung ist ja von dem Video ausgegangen. Vielleicht wäre irgendwas so trotzdem demnächst passiert, wovon wir nichts wissen, weil es jetzt nicht mehr passieren wird, aber ist alles irgendwie, es ist auf jeden Fall so eine lustige Verschwörung, großes Ding und wir sehen nur einen Teil der Geschichte und fragen uns, was dahinter steckt.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt, wenn das in 25 Jahren mal rauskommt.
Ja, wer weiß, wann das rauskommt.
Vielleicht kommt es auch nie raus.
Veröffentlicht Bimi das jetzt auch nächste Woche.
Ja, das ist ein Teil der Geschichte, den ich auch gerne wissen würde, aber der ist wahrscheinlich der unspektakulärste.
Ja, wie gesagt, vielleicht hat er wirklich jemanden, der bei der SZ arbeitet und weiß so, hier, Achtung, so und so. Darfst du aber nicht sagen und dann macht er so eine Ansage. Ja, oder er kennt die Erpresser irgendwie und weiß es gar nicht und der hat ihm nur das gesteckt und sagt hier, also das erhöht ja auch den Druck auf Strache. Also, weißt du, wenn jemand es öffentlich ausspricht und
aber so, dass es niemand verstehen kann.
Ja. Genau, es versteht keiner, außer der, der es verstehen muss.
Das ist ein Signal-Ding, ne? So wie jetzt auch spekuliert wird, als Julio Assange, also Julian Assange, aus der Botschaft geschleift wurde, hielt er doch so ein eigenartiges Buch über irgendwelche CIA-Methoden-Quatsch in der Hand, wo sich alle gefragt haben, warum hat er ausgerechnet dieses Buch in der Hand und warum wedelt er damit so offensichtlich rum? Ist auch so, ist das irgendeine geheime Botschaft an irgendwen? Wenn sie mich verhaften und ich dieses Buch in der Hand habe, dann sofort die und die Dateien veröffentlichen.
Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Also ich meine, das ist so ein arbiträres, seltsames Buch über irgendwelche CIA-Methoden. Ich habe die Details vergessen, was es für ein Buch war, aber hat er da in der Hand und das ist halt auf all diesen Aufnahmen zu sehen. Warum? Warum muss er sich ausgerechnet an diesem Buch festhalten, während er von 10 Polizisten zum Auto geschleppt wird? Also das Buch ist doch völlig egal in dem Augenblick. Also es muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Vielleicht auch nicht, aber so sind halt Verschwörungstheorien. Man interpretiert immer Dinge in Dinge rein, von denen man möchte, dass sie was bedeuten. Sehr lustig.
Gut. So, damit haben wir das Thema auch abgehandelt. Politisch wie lange nicht mehr.
Ja, bisschen mit Haltung und ein bisschen einfach nur analytisch. Wir danken jedenfalls allen unseren Hörern und Hörerinnen, die bei der Wahl waren und für alles außer der AfD und anderen Rechtsparteien abgestimmt haben. Ihr seid die Besten. Und ihr seid sowieso die Besten, weil ihr habt uns zugehört und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt 582. Bis dahin war das die 581. Wir haben über Filme mit Entführungen und Serien und über Garten und Triathlon und alles geredet und die Kommentare dazu könnt ihr auf sneakpot.de, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, ganz unten unter dem Transkript, unter dem ganzen anderen Geraffel, ist die Box für die Kommentare. Ist
immer länger, oder? Im ersten
Mal
irgendwie so ein anderes Text und dann sofort Kommentare und jetzt ist mittlerweile 6 Seiten durchscrollen und dann.
Ja, so schlimm ist nicht. Da steht irgendwo, was du für einen Alkohol getrunken hast und so. Das sind die ganzen wichtigen Informationen, die dahin müssen. Mhm. Und da kann man Stefans Amazon-Wishlist anklicken und ihm...
Echt?
Ja. Nee, hast du eine? Doch, du hast eine, oder? Nee, du hast keine. Christoph hat eine, so ist es.
Oh.
Und ich habe auch eine.
Und du hast ja hier so Dinge, alles. Du hast
Dinge klicken.
Phonic und PayPal, alles.
Ja, ich bin ja der Seitenadmin. Ich habe den ganzen Quatsch ausgefüllt.
Ich mache das irgendwann nochmal.
Mach mal. Naja, da werdet ihr spendenlos und auch Kommentare. All das nehmen wir gerne entgegen und bedanken uns im Voraus. Bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.